Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Binärgewitter.
Hallo und herzlich willkommen zu Binärgewitter. Heute Nummer 113 mit Matt Binärgewitter. Mit Matt Müde und mit Felix.
Binärgewitter.
Komische Alliteration.
Ja, so ist es halt.
Aber es geht. Es geht.
Ja.
So. Wir haben viel Blas.
Wir haben so viel Blas. Dafür haben wir weniger News.
War das? Naja.
Oh, shit. Das ist ja doch ganz schön viel. Ja. Wir sind nur zu zweit diesmal, weil der Ingo hat irgendeine Ausrede. Der Fly, der hat eine andere Ausrede.
Ja, und wir sind halt auch 24 Stunden zu früh.
Und wir sind 24 Stunden zu früh, weil morgen hätten wir das gar nicht machen können. Deswegen haben wir es jetzt quasi am Mittwoch gemacht. Und jetzt seid glücklich. So, das ist nämlich.
Genau.
Blast from the past. Und zwar, der erste Blast ist, CoreOS wechselt von ButterFS zu X4 plus OverlayFS.
Das wäre jetzt, wenn Ingo nicht in der Thematik drin wäre, der Moment, wo er sagen würde, Gesundheit.
Ah, ja, ja. Oh, ja, sorry. Das passiert mir immer wieder.
Was war nochmal CoreOS?
CoreOS war CoreOS war, glaube ich, das Betriebssystem, was sich auf die Fahne geschrieben hat, dass sie so dieses ganze Virtualisierung mit, also nicht echte Virtualisierung, sondern dieses Docker, quasi nicht Docker Jails machen wollen, sondern genau, sie wollen Jails und das auf einem möglichst minimalen Betriebssystem. Das heißt, du brauchst keinen Debian oder kein Ubuntu, sondern nimmst das her und dann ist es voll klein und kann klein sein und diese Sachen tun.
Okay.
Und die haben gesagt, okay, wir machen jetzt ButterFS, also letztes Jahr noch. Und dann haben die das quasi an die Leute ausgerollt und die ganzen Leute, die es benutzt haben, haben einfach super angefangen zu weinen, weil einfach es die ganze Zeit kaputt ist. Und es deckt sich auch ein bisschen mit meiner mit dem, was ich mit ButterFS ausprobiert habe. Es war nämlich auch langsam und kaputt. Und das ist nicht was man von einem Dateisystem normalerweise haben will.
Vor allem, wenn du sowas hast, wo du so ein minimales Betriebssystem hast, das super breit skalieren soll.
Ja, genau. Und wo du dann quasi ganz viele andere Sachen drauf hast, die da alle auf deine Festplatte schreiben. Und die haben dann ja auch quasi alle ButterFS als unterliegendes Dateisystem. Und wenn es dann kaputt ist, ist nicht gut. Ja. Besonders haben sie quasi darauf, also sie fanden es halt cool zu dem Zeitpunkt. Es gab halt das Feature, dass du Copy and Write hast. Das heißt, du hast quasi einen Snapshot und kannst von daneben abgehen. Und dann, wenn du was veränderst, dann ist es halt ein neuer Pfad. Und du kannst dann das 100 Mal haben und alle coolen Sachen quasi. Und dieses Feature gibt es jetzt auch von OverlayFS. OverlayFS ist quasi das, was du bei den ganzen WRT-Routern hast. Du hast dein echtes dein echtes Image. Und dann legst du da drüber, zum Beispiel in die RAM-Disk, lädst du dein aktuelles Filesystem und dann schreibst du da was drauf. Und wenn das im RAM ist, dann ist es beim nächsten Neustarten einfach wieder weg. Und du kannst es weiter so verwenden, aber du kannst draufschreiben und es fühlt sich an wie ein echtes Filesystem.
Okay. Und das ist schnell dann.
Und genau, es ist super schnell, weil es quasi nur gemappt ist. Das ist genauso wie LVM. Du hast dann quasi nur, okay, das, und wenn sich die File verändert, dann guck erst nach, ob du das oben hast und wenn es da nicht ist, dann nimm das, was da drunter ist, quasi. Deswegen Overlay quasi. Und das ist jetzt, haben sie jetzt hergenommen, zusammen mit X4, anstatt ButterFS, weil X4 schnell ist und OverlayFS quasi keinen Overhead hat, sondern einfach nur diese eine Funktionalität bereitstellt, die sie brauchen.
Nämlich, und damit sind sie jetzt sozusagen feature-technisch genau an der gleichen Stelle wie mit dem, was sie von ButterFS hätten haben wollen, aber schneller.
Genau, und stable halt, das ist ja das Interessante. Ja. Wenn es nur ein bisschen langsamer wäre, könnte man sagen, okay, ist nicht so schlimm, ja, ist halt ein bisschen langsamer, es funktioniert alles. Aber wenn es halt kaputt ist Und wenn dir Daten verloren gehen, das ist nicht, was du willst von einem Dateisystem, ganz einfach.
Ja, genau. Und vor allem eben einem Dateisystem, das so im professionellen Einsatz.
Ja, dann, richtig.
Also das soll ja im Cloud-Umfeld irgendwie zum Einsatz kommen, wo es ja nicht so uninteressant ist, dass
da Sachen funktionieren.
Ja, genau.
Genau. Also das ist, ja, tatsächlich so. Und deswegen haben sie es jetzt quasi umgestellt und mal schauen, wie lange das bei denen quasi hält. Oh, der Mark ist da.
Und wir haben den Mark, der passt auf.
Er ist im Chat und er hört uns. Vielleicht. So, was ist der nächste Blast? Wir haben ja noch mehr coole Sachen.
Ingo hört uns auch, sagt er.
Oh yes.
Schlimm.
So ist halt manchmal.
Wir hatten mal von DJI Drohnen.
Genau, dass die eigentlich ziemlich cool sind.
Genau, dass die ziemlich cool sind, dass die ja auch da neue Drohnen rausbringen, diese, wie hieß die, Inspire One. Ja. Und wir hatten in dem Zuge auch mal angesprochen, dass es ein Firmware-Update geben soll, wo so No-Fly-Zones eingebaut sind. Also, dass du mit so einer Drohne nicht in einem gewissen Radius um einen Flughafen und so weiter entweder gar abheben oder auch landen kannst.
Ja.
Da haben sie dann so verschiedene Radii eingebaut, wo man sozusagen unter so einer Art, muss man sich vorstellen, wie so ein virtueller Kegel nicht starten oder landen konnte und dann nicht reinfliegen konnte oder wo die dann einfach nur automatisch gelandet ist vorher schon. Und es sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen in ein paar dumme Sachen passiert. Das eine ist, da ist wohl jemand auf den Rasen des Weißen Hauses geflogen mit so einer Drohne.
Und dann konnte er nicht mehr abheben, oder?
Und die ist einfach nur da gefunden worden und das ist natürlich heute schon genug. Also der Secret Service hat dann auch so ein Foto veröffentlicht von so einer Drohne, wo man deutlich erkennen kann, das ist so eine DJI-Drohne.
Ja.
Und
die einzige Möglichkeit, das zu stoppen, ist so ein Kegel ums Weiße Haus.
Genau, man macht jetzt Firmware-Update sozusagen.
Das ist so absurd einfach.
Dass das auch eine No-Fly-Zone ist. Ja. Und gleichzeitig ist außerdem noch berichtet worden von einer Drohne, die zum Drogenschmuggel an der mexikanischen Grenze eingesetzt worden ist. Und dafür machen sie jetzt noch eine andere No-Fly-Zone, nämlich die, dass sie Staatsgrenzen, also sozusagen Authority-Grenzen, Legal Authority,
nicht überfliegen darfst.
Genau, du darfst sie nicht überfliegen, ganz einfach.
Was ist das denn?
So, das ist ja auch total einfach, weil es gibt ja nicht so viele Staatsgrenzen auf dieser Welt.
Ja, nee, es gibt also nur über 9000.
Mindest. Und vor allem halt auch, wie genau die dann sind. Und ich frage mich auch, ob das dann so... Also wenn du, weißt du, wenn du so ganz schnell fliegst...
Es gibt ja auch ganz viele solche Grenzen, wo nicht ganz geklärt ist, wo diese Grenze sich jetzt
befindet. Israel und Palästina.
Ja, genau. Und wenn du da hinfliegst, dann sagen die, ja, das ist böse, weil die ist, die sagt, dass die Grenze da ist, aber die ist in Wirklichkeit ganz woanders.
Ja. Oh, oder so wenn du gerade Israel und Palästina, wenn du durch so einen Tunnel fliegst und die keinen GPS-Empfang hat da unten und ich gar nicht weiß und dann kommst du drüben raus und sagst, oh mein Gott, ich bin
jetzt... Was ist, wenn du einen GPS-Jammer nimmst?
Ja, aber dann kannst du ja eh gar nicht mehr steuern, weil du steuerst sie auf Basis von dem, dass du ihn...
Ja, aber du kannst sie von Hand steuern, ne? Du hast so eine Handsteuerung.
Ja, aber dann musst du ja Sichtverbindung haben.
Hat die nicht ein Stück weit. Hat die nicht irgendwie eine Kamera drin?
Ja, die hat auch eine Kamera, stimmt.
Reicht das nicht?
Also ich weiß aber nicht. Dann ist ja deine Nutzlast für deine Drogen kleiner.
Ach so, ja, das ist blöd. Oder du kaufst einfach keine DJI-Drohne, ja?
Ich frag mich ja immer, also... Bei sowas ist doch immer die Frage auch, waren die Leute dann am Ende auch so schlau und so gewieft, dass sie dann irgendwie, weiß nicht, Seriennummern und so aus den Geräten raus, weil du kannst es doch zurückverfolgen, wer die gekauft hat.
Nee, das geht nicht.
In Mexiko nicht.
Da kommt das quasi alles aus dem
Ein Anruf bei Amazon, oh, da schicken wir so viele von raus, sorry.
Jetzt ist die Frage, wie viele Drohnenverkäufe gehen dadurch jetzt zurück von diesen DJI-Drohnen, weil sie keine Drohnen mehr schmuggeln können.
Verkaufen uns gar nichts mehr.
So, oh, komisch, irgendwie ist die Hälfte zurückgegangen. Ich weiß gar nicht, was die Leute da gemacht haben. Vielleicht diese Drogendinge.
Wenn die Firma jetzt zumachen muss.
Nee, das ist aber, also ich finde das super Quatsch. Das ist so ein typisches Anti-Feature, was man nicht braucht, quasi, wo du den Leuten auch einfach sagen kannst, dass sie aufhören sollen, diese Drohne dahin zu fliegen.
Diese Droge-Drohne da.
Genau, diese Drohne dahin zu fliegen. Weil, was machen die Leute? Okay, sie kaufen jetzt eine Drohne, die dieses Feature nicht hat, ja? Dieses.
Entweder das oder man entwickelt alternative Firmwares oder irgendwas. Ich meine, das wird's ja
oder
auch bald
geben. Oder man macht super Laser, die Drohnen aus dem Himmel schießen, wenn die an der Dingsgrenze sind, der mexikanischen.
Das neue Patriot-Raketenabwehrsystem gegen kleine Drohnen.
Das ist der USB-Patriot-Raketenabwehrsystem. So ein ganz kleines, piu.
Ja.
Also ich finde es weird und ich verstehe nicht, was es soll, aber...
Ja, wie gesagt, sowas schreit immer nur danach, dass es alternative Firmwares gibt oder alternative Produkte verwendet werden.
Genau.
Oder. Ich meine, also gerade so im Bereich des Drogenschmuggels, es zeigt halt auch die Kreativität von denen.
Ja,
und es zeigt dann auch, dass du dem einfach so nicht gewachsen bist.
Ja, klar.
Also dann würde ich es doch eher so machen, dass man nicht, dass man das nicht verbietet, sondern dass ich irgend so ein Feature, so eine Art Backdoor einbaue, die das dann so heimlich reportet und dann kann man nämlich das so, einfach abfangen.
Hier
wurde sie dann umleitet direkt ins Evidence Lockup.
Genau. Dann sagt die Drohne so, bitte gehen Sie jetzt dorthin. Dort erwarten Sie $100,000. Sie sind eine Million Sekunde und deswegen bekommen Sie jetzt das.
Ja, vor allem auch, also ich meine, die Nutzlast ist jetzt nicht so krass, aber.
Ja, aber da, also.
Ja gut, ne.
Also es wird ja immer besser quasi.
Kommt auf den Stoff an, um dass das sich lohnt.
Ja, es wird ja immer besser.
Strom ist ja noch günstig.
Muss man sehen. Und weiß nicht, wenn du da super rein das Kokain oder sowas schmuggelst.
Super rein.
Ja, keine Ahnung, 1000 rein oder irgendwelche Pillen oder sowas, keine Ahnung. Leute stecken sich das Zeug in den Arsch und schmuggeln das, ja? Und es muss sich lohnen.
Ja. Ja. Muss wohl so sein.
Ja.
Wenn die Leute das dafür tun, ja.
Nein, jetzt, ohne Witz.
Ja, ich weiß, die schlucken so Zeug runter und so.
Die schlucken Zeug runter oder in deinen Magen geht
ganze
nicht so
Drohnen.
In deinen Magen geht gar nicht so viel Zeug rein.
Ja, ja.
Das muss man ja auch sagen, ja. Und so eine Drohne, wenn die gut genug ist, naja.
Schmeckt lecker. Gut, dann gibt's noch einen anderen Blast, nämlich, ich glaube, du, Felix, hattest mal von Backblaze berichtet, dass die ja, also die sind ja so ein Cloud-Anbieter für Online-Backup.
Ja.
Und deswegen haben die viele, viele Festplatten im Einsatz. Ja,
viele.
Und haben dann mal auch eine Statistik irgendwann veröffentlicht über die Failure Rate der verschiedenen Festplattenmodelle, welche Modelle wie häufig und vor allem so wann in ihrem Lebenszyklus.
Ja.
Wenn ich das noch richtig zusammenfasse. Und da gibt's jetzt auch News.
Ja.
Oder Blast. Nämlich, da gibt's noch sozusagen eine neue Statistik.
Genau, ne? Sie haben quasi mehr Festplatten gebraucht und dann haben sie mehr Statistik machen können. So praktisch, wie sich das angeboten hat einfach.
Hm.
Und dabei kam überraschend raus, dass Seagate 3 Terabyte Festplatten bei denen ganz schön oft kaputt gegangen sind. Also so wirklich so
signifikant.
So, ja, quasi irgendwie 40% der Festplatten über, wie viel, 2 Jahre oder was ist diese? Colored Buster Through. Genau, 2 Jahre sind es. Also das, wenn die im zweiten Jahr kaputt gegangen sind, dann gehen die in den zweiten Balken rein und im ersten Jahr, quasi im ersten. Und das sind irgendwie 40% der 3 Terabyte Festplatten von Seagate sind im zweiten Jahr kaputt gegangen.
Ja, vor allem nicht nur 40%, sondern wenn man das vergleicht mit der Failure Rate von anderen Festplatten von vergleichbaren Herstellern im gleichen Zeitraum, dann ist das halt einfach irgendwie das x-hundertfache.
Ja, also
oder
das ist
x-hundert% mehr Probleme, sage ich mal, als jetzt bei anderen Herstellern wie HGST oder
das ist echt, also Western Digital. Das ist echt, echt krass. Also ich meine, das Gute ist, dass sie alle noch in der Garantiezeit sind. Aber irgendeiner muss ja auch zu Amazon die zurückschicken.
Halt nicht.
Ja, wenn die alle im Raid sind, ist auch scheißegal. Also dafür sind die ja quasi, also wenn du so riesige, fette Computer hast, dann machst du das Raid groß genug einfach. Aber es ist natürlich blöd, wenn du dann quasi sagst, okay, wenn mir 2 von meinen Festplatten im Raid 6 kaputt gehen und das sind insgesamt 6 und dann gehen die 3 kaputt, weil die alle fangen gleiche Zeit kaputt gehen, nämlich im zweiten Jahr. Das ist nicht cool. Einfach.
Ja, das zeigt an der Geschichte auch, also vor allem auch das Backblaze, das ja so macht, dass sie da auch so Risiko streuen.
Ja.
Das zeigt ja im Prinzip etwas, was man so im Gemeinhin eigentlich auch immer weiß, ja, was der Volksmund so weiß, aber man dann doch häufig nicht bedenkt, dass Monokulturen halt einfach auf Dauer doch anfällig sind.
Ja, genau.
Ja, also wenn du da so eine Festplattenmonokultur fährst, am besten noch irgendwie alle so ungefähr zur gleichen Bauzeit gesourced hast. Ja,
ganz
so
schlechte Idee.
Einmal so einen ganzen Truck irgendwie voll mit Festplatten von Hersteller X, genau das gleiche Modell, und dann haben die irgendwie einen Fehler. Ja, ist klar, dann bist du halt irgendwie aufgeschmissen.
Ja, auf jeden Fall.
Gleichzeitig ist es natürlich, also speziell, wenn Leute wie wir jetzt irgendwie so sich so ein NAS zulegen, es ist natürlich verlockend oder es ist eigentlich das Normalste der Welt, dass man dann hergeht, okay, und sagt,
ich brauche jetzt 4 Platten.
Genau, also ich habe zum Beispiel, ja, ich habe ja von unserer Config mal erzählt, und da habe ich halt irgendwie 6 3 Terabyte WD30 EFRX drin.
Ja.
Ja, und natürlich, ich meine, ich gehe ja jetzt nicht irgendwie her und sag, ich streue das Risiko, indem ich jetzt erstmal 8 Wochen abwarte. Ja. Jetzt kaufe ich mir 2, dann kaufe ich mir nochmal 2, damit oder ich eine andere Charge erwische oder irgendwas.
Oder von einem anderen
genau.
Shop oder so. Ja.
Genau, der andere Shop oder ein anderes Modell, Hauptsache auch irgendwie 3 TB oder so. Sondern da ist man dann ja auch irgendwie so ein bisschen Symmetrie-Nazi oder
sieht
so.
Halt auch cooler aus.
Genau.
Muss man ja genau. auch sehen, ja.
Sollen ja alle schon rot sein.
Ja, also wenn schon,
dann
schon.
Das wäre ja cool, wenn du dann so ein Umlabel-Kit kaufen kannst. Genau. Da ist ein Aufkleber drauf.
Du hast das WD-Red Umlabel-Kit.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja.
Also, ja, also auf jeden Fall interessant. Jetzt, ich weiß nicht, ob sich Seagate dazu schon geäußert hat, weil das wäre ja eine interessante Sache eigentlich, wenn die sagen, okay, ja, stimmt, sind alle kaputt und bitte nimmt die Festplatten zurück oder sagen, ja, sagt, kauft halt mehr Festplatten von uns.
Genau, kauft einfach mehr, dann geht auch prozentual gesehen vielleicht weniger kaputt. Nee,
prozentual gesehen gehen immer genauso viel kaputt, aber von der...
sie haben doch bestimmt irgendwie jetzt mittlerweile das besser gemacht.
Mehr Redundanz einfach.
Genau.
Achso, genau, kauft einfach die neuen Festplatten, die sind bestimmt besser.
Genau, die neuen sowieso und 4 Terabyte ist auf jeden Fall besser als 3 Terabyte.
Oh ja, und
auch
du kannst
von der Ausfallrate
6 her, Terabyte klar. kaufen einfach. Und 8 Terabyte kannst du, glaube ich.
Aber die sind noch nicht in der Statistik drin.
Doch, 6 Terabyte sind dabei.
Haben sie auch?
Ja. Okay. Die WD Western Digital haben sie 6 Terabyte Platten gehabt.
Okay.
Schon geil.
Aber so lange gibt es die noch nicht.
Ja.
Das heißt, man kann auch nicht sagen, wann die vielleicht.
Ja, obwohl, warte.
Häufig fehlen. Seit wann gibt es
die? Achso, genau. Ja, ja, 1 sind die hier gerade alle. Also die 6 genau. TB sind gerade 1 Jahr alt.
Genau, also den kompletten Garantiezyklus kann man noch nicht überblicken.
Genau. Das ist ja das Wichtigste quasi.
Ja. Ja. So, den anderen Blast haben wir geschoben, weil der Ingo
da der Ingo muss was dabei sein, genau. Hat, wir können ja hier nicht einfach über den S-Sec haten, ohne davon Ahnung zu haben.
Also ich kann, weil ich also habe keine Ahnung von DNSSEC, deshalb könnte ich es machen, aber...
Ich könnte darüber auch haten, aber es wäre halt schön, wenn der Ingo quasi das direkt richtig stellen könnte, genau. Dass wir es nicht in der nächsten Sendung dann wieder machen müssen.
Genau. Ah, das ist ein Staffelstab.
Papplepap.
Gut, dann kommen wir zu den Toten der Woche.
Joystick.
What?
Habe ich auch nie gehört.
Also das war so irgendwie tauchte so irgendwie in meinem Newsfeed.
Was steht da? AOL?
Ja, genau. Joystick ist anscheinend irgendeine Gaming-News-Seite, die
war.
ist noch. Die AOL gehört. Und AOL, ich meine, das ist ja auch irgendwie so eher so ein lebender Toter.
Ja, aber die haben halt noch diese ganzen Senioren, die ihre Verträge noch haben.
Die ganzen CDs noch.
Genau, die ganzen CDs.
Ständig neue CDs reinschieben und nochmal 100 Stunden gratis haben. Ja, und kennt irgendwie hier anscheinend keiner. Ich habe es deswegen reingepackt, weil irgendwie, das ist in meiner Twitter-Timeline irgendwie so, das hat mal den halben Tag irgendwie da zugemacht.
Echt?
Gestern. Ich weiß nicht, anscheinend folge ich halt irgendwie hauptsächlich Leuten oder Quellen, die das interessiert.
Oh Mann, Gamer, alles Gamer bei dir.
Das ist hier so Seiten wie Recode und so. Also es ist halt anscheinend in den USA wesentlich populärer als
war.
Ist noch.
Ja. Sieht ein bisschen aus wie diese ganzen anderen Gaming-Seiten.
Ja. So.
Aber die tun nicht so, als würden sie bald zugehen, sondern die tun so, als wäre es noch voll
genau.
krasse Shit und sie sind super relevant. Ja. Und dann sind sie super tot.
Genau. Und jetzt haben wir noch einen Quasi-Toten. Das ist so eine Doppelung, das geht dann in die News über.
Also totgesagt auf jeden Fall. Aber man weiß ja, totgesagte leben länger.
Ja.
Flash.
Wird
als Standard-Player abgesetzt bei YouTube. Und das war ja eigentlich nur, warum du Flash gebraucht hast damals, ja. Du wolltest Flash haben, damit du erstens lustige Flash-Games zocken kannst, ja. Das gibt's immer noch.
Ja.
Und zweitens, damit du YouTube gucken kannst.
Aber Flash-Games gibt's damit, also braucht man mittlerweile nicht mehr, weil das kann man alles mit schönem CSS und so machen. Da gibt's ja ständig neue Wettbewerbe.
Kann man nicht machen.
Und YouTube hat ja schon seit einiger Zeit einen HTML5-Player gehabt, nur man musste ihn aktivieren, man musste einen unterstützenden Browser haben.
Ja, genau.
Das fing an mit Chrome damals, zu der Zeit dann noch mit hier Codec Wars und so.
Ja, genau.
Und dann musste man hier auf, wie war das, YouTube.com/HTML5 oder so gehen und sagen sie, ja, ich möchte und dann ging am Anfang eine Reihe von Videos nicht.
Ja, genau. Das war auch immer das Ding. Das ist nicht cool, aber jetzt ist das alles
fertig. Jetzt ist alles besser und sie haben im gleichen Zuge dann auch noch gleich irgendwie ein paar kleine Veränderungen ausgerollt an ihrem Player. Sie nerven, also mich persönlich nervt YouTube mittlerweile nur noch mit ihren komischen ständig neuen Einblendungen, die man nicht deaktivieren kann. Und jetzt haben sie noch so ein Autoplay-Feature, das automatisch danach immer irgendein weiteres Video kommen. Das ist so praktisch. Und du musst es immer erstmal, also bei jedem Seitenreload musst du es deaktivieren, weil ich will einfach dieses eine Video gucken und dann will ich es vergessen und so.
Ja, geil.
Genau. Ganz kurz noch.
Achso, Flash. Ich wollte nur sagen, Flash-Spiele, die lustigen Flash-Games, sind abgelöst worden von den ganzen Android- und iOS-Apps. Einfach so diese kurzen Games. Und das ist ja genau das Gleiche eigentlich. Nur, dass du jetzt quasi dafür noch bezahlen kannst.
Ja.
Also zusammengefasst natürlich.
Genau. Ja, dass du über einen App-Store halt natürlich bessere Vermarktungsmöglichkeiten hast,
auf beziehungsweise
nicht Vermarktungsmöglichkeiten, das wahrscheinlich eher nicht,
du kannst
aber Monetarisierungsmöglichkeiten.
Ja, genau, du kannst besser monetarisieren und kannst auch, du erreichst einfach viel mehr Leute als auf irgendwelchen weirden Flash-Game-Seiten halt.
Ja,
durchaus. Und man sieht es jetzt auch also ganz oft, dass du so Flash-Games hast und dann sagen die, ja, benutzt doch unsere App für Android und iPhone. Und das ist ja quasi genau das. Und ist ja auch in Ordnung, also ist ja das kein Ding.
Ja.
So, das heißt, Flash muss jetzt sterben, quasi komplett weg von allen Sachen und dann haben wir gewonnen.
Voll gut. Endlich. Noch vom
IE6. Geil.
Ne?
Obwohl doch jetzt gerade diese Open Source oder diese Free.
Ja, das ist immer der Anfang vom Ende.
Ah, ja, ist gut. Stimmt. Open Apache Graveyard und dann ist ja quasi
genau, Flash auf den Open Apache Graveyard.
Bam. Ja, schön.
Komplett Adobe da drauf. So, genau, das ist dann auch schon eben die News, dass YouTube das jetzt macht. In dem Artikel von im YouTube-Blog sind auch noch ein paar interessante technische Details zu dem, was sie jetzt außerdem mit HTML5 Video auch noch können, aufgrund neuer Codecs wie VP9. Mhm. VP9 ist sozusagen die freie Konkurrenz zu H265.
Ja.
Plus, es gibt noch so ein paar Encryption-Sachen jetzt, die auch in HTML5 jetzt eben supported werden.
Encrypted Media Extension ist Dings, oder? Das ist doch das, was du nicht haben willst.
Nee, das wirst du nicht haben, natürlich nicht, aber YouTube will das natürlich haben, beziehungsweise die Content-Macher sozusagen.
Wie heißt das Content, wie nennen sie es hier? Bestimmt Content Protection, genau.
Ja. Ja. Genau.
Digital Rights Management hat mir gefehlt.
Aber ja, genau, das ist auch im Prinzip einfach auch, wieder haben sie das nett umschifft, das so zu nennen, damit es nicht auffällt.
Ja.
Interessant an der Sache.
Encrypted Media Extension hört sich voll so an, als ob das was Gutes ist. So.
Ja,
du kannst jetzt alles und auch alles encrypted und ist gut, alle Leute
werden encrypted. Genau, ist gerade von dem aktuellen Hintergrund, dass du jetzt gerade alle so, oh, Encryption, ne?
Ja.
Dann denkst du, geil, das ist das auch noch irgendwie verschlüsselt, voll sicher, irgendwie NSA total kann nicht mitschauen. Genau,
kann meine YouTube-Videos
zum einen das und das andere ist noch in dem Artikel, also die verlinkte Version von den Encrypted Media Extensions, das ist noch ein W3C Editors Draft.
Oh.
Das ist noch nicht mal Standard.
Sie haben den Draft.
Genau. Okay. Ja, sie machen es einfach in ihrem Chrome mal so vorneweg.
Ja.
Ne?
Genau, sagen, also das ist ja auch immer so, was sie machen. Ja.
Und dann machen wir dann nachher einfach den Standard raus, weil wenn die Leute YouTube gucken, wenn ganz viele Leute das auf YouTube, dann muss das Standard
sein. Und wenn die dann Filme haben, die sie nicht gucken können, dann müssen sie den Chrome benutzen.
Genau.
Bam.
Bam. Da kommen wir noch zu Sachen, wo du einen Chrome brauchst.
Arschaffen. Finde ich
ziemlich dumm.
Finde ich nicht gut.
Apple. Apple hat mal wieder ein Quartal abgeschlossen.
Und sie haben unendlich viel Geld gemacht.
Und es hat sich genau das bewahrheitet, was alle erwartet haben. Allein schon, weil ich habe ja mal in einer Folge erzählt, wie lange ich irgendwie mal dran gewartet habe, bei der Apple Support Hotline durchzukommen, weil ich das völlig anderes wollte und die mir nur gesagt haben, so, ey, wir haben gerade irgendwie 4 Stunden Wartezeit oder so wegen der hohen iPhone-Sales.
Aber also warum ist denn die Support-Hotline dann am quasi Dinge tun? Kauft man da über diese Support-Hotline ein iPhone oder wie?
Naja, je nachdem. Einmal das, dann hast du, also du hast Leute, die rufen da tatsächlich an und kaufen da ihr iPhone.
Das ist so absurd, also wenn man sich das überlegt. Wie damals noch.
Ja, also wir hatten bei der Firma, wo ich früher gearbeitet habe, gab's auch ein Telesales-Tool, also ein Tool, wo du halt, wenn du einfach mit der Webseite nicht klargekommen bist, wie du dein DSL bestellen wolltest, dann konntest du halt anrufen und die waren auch total heiß drauf, die von dem Tool, dass wir sozusagen immer, wenn man gemerkt hat, okay, der Kunde hat anscheinend Schwierigkeiten, also da gab es dann Lösungen wie, wenn der den Browser-Back-Button benutzt hat oder so, dann hast du gemerkt, oh, du hast vielleicht Probleme, dann hat mir gleich eine Rufnummer eingeblendet. Das machen heute alle. Das waren auch damals schon, haben das viele US-Unternehmen so geil, gemacht. Ey. Und dann haben die Leute da angerufen, da wird extrem viel Umsatz, glaube ich, drüber gemacht.
Das ist krass.
Weil halt gerade so, also ich meine, gerade im Bereich DSL, ja, dann ist halt super, du kannst irgendwie die alten Leute, du kannst wo anrufen noch, lassen, ja, und dann hast du es im Prinzip geschafft, dass sie genau das machen, was sie eigentlich nicht wollen, dass sie bei irgendeinem Typ im T-Punkt stehen, im Endeffekt.
Ja, ja.
Der ihnen dann auch irgendwie das Gelbe vom Ei erzählt.
Genau, ja, ja.
Und in was weiß ich verspricht. Und ihn dann dadurch halt noch einen Sale aufdrückt.
Genau, und dann noch irgendwie das super Premium Videopaket oder so ein Quatsch dazu.
Genau. Ja. Und iPhone ist ja, wissen wir die meisten ja auch, ist heute mittlerweile ein ähnlich kompliziertes Produkt wie DSL. Ja, du musst irgendwie Größe auswählen, du musst dir noch gleichen, also in Deutschland kaufst du dann ja auch gleich einen Vertrag mit dazu. Also
ja.
Soweit ich weiß, verkauft Apple ja auch in dem Store dann gleich, also auch über die Hotline, die Devices mit Telekom oder Vodafone-Vertrag.
So krass
einfach. Und natürlich brauchst du dann da ein Beratungsgespräch. Ja, und das dauert halt einfach. Das ist so wie in der Post, wo die Leute am Schalter stehen. Du willst nur irgendwie einen Brief auf Einschreiben abgeben, ja, und neben dir lässt sich einer gerade ein Girokonto
eröffnen. Ja, genau. Ja? Ich frage mich auch so, wer kommt da hin und macht sich da so ein Konto? Weißt du?
Ah, ja, vor allem, warum brauchen die immer so lange? Ich gehe da hin, sag, ich will ein Konto. Okay, hier ID. Fertig.
Nee, ist nicht drin.
Jedenfalls.
Anyways.
Genau. Ja. War das ein Indikator davon, dass Apple, und natürlich, du hast natürlich auch, je mehr Sales du hast von einem Produkt, mindestens wahrscheinlich proportional dazu gehen natürlich auch die Support-Anfragen nachher bei deinem Store irgendwie hinten hoch.
Ja.
Ne, also die Apple Technical Hotline, die ist ja dann auch dafür zuständig, dass die Leute, die irgendwie ihr iPhone nicht gestartet kriegen oder die es verbogen haben oder sonst was, dass die dann auch irgendwie zufriedengestellt werden und dann ist natürlich da mehr.
Ja.
So, und aus all dem konnte man schon schließen, dass es mal wieder ein Apple-Rekordquartal ergibt.
Oh,
und
yeah.
Oh boy, they did it.
My God.
Ja. Und zwar 74,6 Milliarden.
Das ist so krass.
Umsatz, 18 Milliarden Gewinn.
Profit.
Net Profit.
Das sind einfach plus 37% vom letzten Jahr.
Genau, zum Vorjahresquartal.
Krass.
Was man ja normalerweise so zum Vergleich hernimmt. Und im Wesentlichen ist es auch so, also wenn man sich die Zahlen komplett durchguckt, sie haben überall mehr gemacht, in allen ihren Sparten, auch Macs und auch irgendwie alles andere, bis auf iPad.
Und warum das?
Ja, das verkauft sich nicht so
Macs gut. Auch nicht. Hast du doch Macs mehr?
Ja, ja.
Ja.
Ja. Also echt überall bis aufs iPad.
Aber ich meine, du hast ja auch jetzt ein iPhone, was groß genug ist, dass du quasi kein iPad mehr brauchst, oder?
Möglicherweise ist das der Grund. Nee, und gleichzeitig, ich glaube auch einfach, also die Margen bei den iPads sind geringer.
Okay.
Würde ich schätzen.
Oh, das,
also beim ist iPhone ist die Marge viel höher.
Ja, aber das...
Und bei den iPads ist sie wesentlich geringer.
Nee, es war Revenue. Also. Das ist tatsächlich...
okay, ist nur Umsatz nicht Profit.
Ist
okay.
kein Profit.
Aber trotzdem. Ja... ein Bekannter von mir hat das sehr gut zusammengefasst. Du kriegst ja heute auch irgendwie bei jeder Tankfüllung irgendwie ein Android-Tablet in die Hand gedrückt. Dann ist ja klar, dass ich weniger iPads verkaufe.
Und also. Aber die Tablets sind langsam gut genug, dass man die auch einfach nehmen kann, ja.
Ja.
Also es ist nicht mehr so, dass die quasi so super beschissen sind, dass du es am liebsten direkt in der Mitte zerdrücken willst, sondern die sind so, ja, ist ein bisschen langsam und ein bisschen kacke, aber du kannst dann mit dem Internet surfen und deine Chat-Dinge tun.
Ich glaube auch, die Leute sind bei so einem Tablet wesentlich leidensfähiger.
Ja.
Weil so ein Tablet ja so ein Convenience-Device ist. Das benutzt du immer mal wieder.
Genau, du hast es auch
und wenn es dann mal nicht geht, dann sagst du halt, ja, surfe ich jetzt halt gerade mal nicht im Internet.
Ja.
Aber so ein Smartphone, mit dem du jetzt unterwegs irgendwie was anschauen willst, da drehst du halt durch, wenn das nicht geht.
Ja,
das also da bist du nicht so bereit, irgendwie da Fail hinzunehmen.
Aber iPods verkaufen sie nicht mehr so viele.
Ja, gut, das...
nachdem sie die nicht mehr verkaufen jetzt.
Ja, genau. Nachdem sie die irgendwie, den Classic und so, nicht mehr verkaufen, verkaufen sie nicht mehr so viele iPods.
iPods,
ja. Trotzdem, wie gesagt, war ja irgendwie zu erwarten. Ja, Apple macht ja ein Rekordquartal nach dem anderen die ganze Zeit.
Krass. Aber irgendwann ist doch, also man könnte jetzt denken, dass irgendwann der Markt gesättigt ist, oder ist das einfach nicht so? Dass die Dinger gut genug sind, dass man sich ein neues kauft?
Ja, das liegt ja im Wesentlichen gar nicht so an Marktsättigung im eigentlichen Sinne. Also,
sondern?
Weiß ich nicht genau, woran es eigentlich liegt, aber ich meine, ich glaube, da ist noch immer viel zu holen. Also für Apple ist gerade ein sehr großer Markt, wenn man sich die Zahlen da anguckt, natürlich auch China.
Mhm. Ja, also China hat sich wohl am meisten
geändert. Ja, wo sie halt auch erst jetzt, glaube ich, an dem Punkt angekommen sind, dass sie halt auch Day One das iPhone da gleich am Launch verkauft haben.
Ja.
Früher hat das ja immer noch ein halbes Jahr gedauert, oder eine Zeit lang gab es gar kein iPhone
ja.
in China. Aber dennoch auch Amerika und Europa geht ordentlich ab. Und die ganzen Schwellenländer halt auch. Also da steigt halt die Kaufkraft.
Das ist krass, auf jeden Fall.
Und speziell da ist natürlich noch viel zu holen, weil das waren bisher eben nicht so klassische Apple-Märkte.
Ja.
Und von dem her glaube ich schon, also zum einen war, ich glaube nicht, dass der Markt gesättigt ist, und zum anderen war jetzt halt, also so rein aus meiner persönlichen Erfahrung, also der Umstieg vom iPhone 5 auf das iPhone 6 war bei mir jetzt persönlich schon nochmal so ein richtiger Sprung. Mhm. Und deshalb, also ich war sozusagen wieder bereit für ein neues Device.
Okay, also waren es bei dir die 2 Jahre vorbei oder wie viel waren das dann,
ja,
die
dazwischen? Genau, also ich upgrade sozusagen alle 2 Jahre, ja, mindestens. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich bin damit nicht normal, die meisten
brauchen
länger.
Ich denke, in
unserer Szene bestimmt, aber so da draußen in der großen Masse.
Nee, 2 Jahre ist, denke ich, auch so das, was die, was.
Gut, wenn du Contract Time hast.
Genau, ja. Deine Verträge laufen 2 Jahre aus. Das sind immer so diese 2 Jahre, die eigentlich abgepasst sind und wo sich die Leute dann auch neue Telefon holen sollen, gefälligst.
Ja.
Auch wenn sie es nicht wollen, quasi.
Genau.
Oder
weil sagen, da wirst du dann wieder in T-Punkt gezerrt und dann wird dir gesagt, so jetzt mal ein neues Telefon,
genau,
fällig.
Genau, such dir ein neues Telefon aus, damit wir endlich deinen Vertrag erneuern können.
Sie kriegen nämlich keine Updates mehr hierfür.
Oh, ja.
Und dann sagst du, Updates für mein Telefon?
Wie? Was ist das denn? Ich kann damit telefonieren.
Genau. Und das war, also was Apple da so, ist ja mittlerweile auch schon erwartet, dass sie das machen, und häufig geht dann die Aktie ein bisschen runter, auch, also trotzdem, das ist ja ein typisches Zeichen der Börse, wo man das gerade beobachten konnte, kleine Überleitung dahin, auch Microsoft hat gerade, glaube ich, ein Quartal zu Ende gebracht.
Ja. Was? Jedes? ich glaube, jede Firma hat es dieses Jahr geschafft, außerdem sind davor pleite gegangen.
Naja, Geschäftsquartale, je nach Fiscal also, Year, sind ja unterschiedlich.
Ja, aber die sind, glaube ich, alle so um die Zeit, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade um ein Quartal geht bei Microsoft oder Fiscal Year. Ich glaube, es geht sogar um das ganze Jahr. Jedenfalls war es bei Microsoft im Wesentlichen so, sie haben von den Zahlen her ziemlich genau die Analystenerwartungen erfüllt.
Was eine gute Sache ist,
oder? Minimal überboten, so im Past. Ich glaube 10, 20 Cent pro Aktie Gewinn-Cent-Bereich überboten. Was halt nach den eigenen Gesetzen der Börse dafür sorgt,
dass die Aktie runtergeht.
Dass die Aktie mal kurz 9, ein Viertel Prozentpunkte runtergegangen ist. Ist einer der Gründe, warum ich immer noch nicht in den ganzen Markt da eingestiegen bin, wenn mir immer wieder Leute sagen, boah, da kannst du so viel irgendwie, wenn du ein bisschen Spielgeld hast, irgendwie machen. Ja, aber ich verstehe die Börse in der Form nicht. Das Einzige, was ich von der Börse im Prinzip mittlerweile so im Kopf habe, ist ähnlich so wie in der theoretischen Führerscheinprüfung. Es geht immer das Maximum schief. Ja, also du musst in der theoretischen Führerscheinprüfung, du musst immer alles ankreuzen bei Fragen, was schlimm klingt. Also ja, wie fahr eine Straße runter, was könnte passieren?
Ja, alles. Natürlich,
Dinosaurier kommt von links und sonst
von rechts
was,
auch, gleichzeitig.
Genau, und genauso ist es bei der Börse. Es passiert immer das, was du nicht vorhersehen kannst, was einfach total irrational erscheint, wenn man es auf den ersten Blick. Natürlich folgt das gewissen logischen Gesetzen, aber ich habe wenig Interesse damit.
Ja, also die Sache ist ja irgendwie, das ist ja, also das ganze Börsezeug ist ja eigentlich Angebot und Nachfrage. Das heißt, jemand bietet quasi Aktien zu einem Preis an und jemand kauft diese Aktien für einen Preis.
Unter anderem.
Und quasi, das ist nicht so, dass sich das irgendwie auf irgendwelche Sales-Dinge mappt, sondern quasi, möchte ich jetzt Aktien für diesen Preis kaufen und denke ich, dass noch mehr Leute mehr Geld für diese Aktie ausgeben würden. Und dann kaufst du die oder dann verkaufst du die, wenn du quasi entgegengesetzt der Meinung bist. Und das ist halt, ja, also wir brauchen da wahrscheinlich jemanden, der super krass solche Dinge weiß, und wir brauchen eigentlich den Marc mal wieder. Ich glaube, der hat solche Sachen schon mal getan.
Weil, also mir persönlich geht's so, ich verstehe das dann immer, warum das passiert ist, wenn ich dann sozusagen die Erklärung lese. Es klingt alles logisch, es klingt alles in sich schlüssig, aber ich kann es nicht vorhersehen, weil es für mich völlig irrational, also von einem Bauchgefühl her völlig irrational erscheint.
Genau, also die Börse ist halt auch kein Bauchgefühl-Ding quasi. Also
ganz wenig,
ganz
Erfahrungsding.
Und um die Aktien-Dinge richtig zu machen, musst du quasi
Mark
viel,
sein.
Viel mehr Zeit haben auch.
Ja, also einfach Mark sein.
Ja, oder Mark sein. Aber der hat jetzt unendlich viel Geld, der braucht ja gar nicht mehr die Börse, oder? Ist jetzt nicht auch.
So irgendwie, ja. So, dann waren wir eh gerade bei Microsoft. Dann
bleiben
wir
doch ganz kurz bei Microsoft.
Microsoft-Podcast.
Yes. Microcast.
Microcast. Naja, ich meine, wenn Apple da irgendeine Keynote hat, dann reden wir auch drüber. Ist ja nur fair. Microsoft hat dann mal so ein Briefing abgehalten.
Oho, ein Briefing? Ein
Windows 10 Briefing. Windows 10, the next chapter.
Windows 10 is the first step to an era of more personal computing.
Even more. Ja.
So eine Aussage.
Ja. Okay,
macht total viel Sinn.
Wir hatten, glaube ich, schon über alle möglichen Dinge geredet, die so mit Windows 10 neu sein sollen. Mit, ja, okay, diese Metro-Oberfläche, die wird jetzt verkleinert und wird das neue Start-Menü unten links. Und ansonsten ist wieder alles irgendwie so wie früher. Ja.
Das
geht aus. Sogar so weit, dass wenn du dir den Screenshot anschaust,
ich habe jetzt gerade den hier offen.
Ja, da siehst du, genau, da siehst du ihn oben links. Also so ein Standard-Screenshot, da ist oben links der Recycle-Bin, das ist wieder irgendwie der von Windows 7.
Oh, der ist auch schön.
Ja, der ist auch schön, ne? Aber er passt überhaupt nicht in dieses Flat-UI.
Passt überhaupt nicht rein, ja.
So. Das stimmt. So, was mir persönlich am lustigsten aufgefallen ist, bin da, was das angeht, halt ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, Nazi, was das angeht. In den Screenshots, in dem Promomaterial jetzt hier ist es nicht mehr der Fall. Aber während des gesamten Events haben die dann natürlich dann immer irgendwie Windows 10 gedemoed.
Ja.
Und die haben es nicht hinbekommen, ein Bild von Windows 10 zu machen, wo nicht dann unten rechts irgendwie Microsoft Confidential bla 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 reingewatermarkt war.
Ja, geil.
Auf ihrem dicken Presse-Event.
Ja, geil, oder?
So.
Macht ja total.
Da denke ich mir nur so, okay, was? So völlig wertneutral muss ich sagen, okay, das scheint denen nicht so wichtig zu sein.
Die wollten damit angeben. Die wollten sagen, das ist confidential. Wir können es euch trotzdem zeigen.
Das Geheim. Bitte erzähl es niemandem, dass wir es euch gesagt haben.
Und bitte nicht, ja, bitte nicht. Und wahrscheinlich haben sie es bei den Skischus auch nur weggeschubt einfach. Ja.
Ansonsten, also ich habe das Event eine Zeit lang verfolgt, bis ich dann irgendwann weg musste.
Oh.
Und was mir daran aufgefallen ist, ja, es ist ein ganz andere Pace irgendwie so. Also so ein, die waren total hektisch drauf.
Ja, yes.
Also wenn
Developers.
Ja, so ungefähr. Also sie haben da nur so Typen irgendwie auf Koks eingeladen. Die alle die ganze Zeit nur wild gestikulierend irgendwie in der Gegend so, oh, dann kann ich das hier machen und schau mal.
Weil die einfach super.
Zieh mich noch ganz schnell das hier ein auf meinem und so. Ich meine, Tim Cook wirkt dagegen häufig auch eher ein bisschen schlaftablettenmäßig. Das ist halt der Kontrast wieder.
Oh yeah. Ja. Willst du eher Schlaftabletten oder eher quasi Ecstasy?
Genau.
Eher Ritalin oder Ritalout?
Und ja. Und also sie waren vor allem sehr bemüht, etwas zu zeigen, was Apple ja auch schon jetzt in letzter Zeit mal gezeigt hat, so dieses Verschmilzen von Dingen. Sie haben es Continuous genannt oder Continuum. Und bei Apple heißt das Continuity.
Ja, okay.
Ja, also dass du halt hier auch im Wesentlichen. Aber es ist ein bisschen was anderes. Und zwar ist es so, dass du dein Convertible Notebook, Tablet, was weiß ich, hast und das sich dann halt transformiert, dann Transformer-Dingsy.
Transformer-Tab.
Ja, genau, so okay. von einem Tablet in ein Ding, wenn du eine Tastatur unten rangeklickt hast, sozusagen in Notebook. Ja, aber natürlich auch das? Eben
Surface Interaktion. Hieß
es, oder? Ja, das sind die Surface-Tablets.
Okay. Tablet-Computer.
Genau. Ja, nee, das ist nicht marketingmäßig genug. Das muss irgendwie Transformable oder so.
Transformable. Heißen.
So, ansonsten, ja, was denen sehr wichtig war, was ich einen interessanten Zug finde, dazu noch, sie haben die ganze Zeit von Windows Insidern geredet. Das war was, das hatte ich vorher noch nicht gehört. Das ist ein Programm von Microsoft, das ist nichts anderes als Beta-Test.
Das heißt aber krass.
Aber die nennen das Windows Insider und das sind halt alle, die so sich jetzt hier Windows 10 schon runtergeladen haben. Und ich habe das nicht probiert, aber so aus allem, was sie da gesagt haben, ist das halt schon so mit ganz viel so Surveys dann auch drin. Also du wirst dann die ganze Zeit gefragt, wie findest du das?
So, du machst so einen Explorer auf, und wie findest du dieses Neuarchen?
Genau. Ich will meinen Rechner ausmachen. Wie findest du diesen Dialog, in dem wir dich fragen, wie du diesen Dialog findest?
Ja, nein.
Also das war ihnen ganz arg, da auch über das ganze Event hinaus sozusagen Leute dafür zu motivieren, daran teilzunehmen und ihnen Feedback zu geben. Und sie haben dann auch so Apple-mäßig so ein Video gemacht, wo dann so alle möglichen Microsoft-Engineers sich mehr oder weniger hingestellt haben und den Zuschauer zu sich ziehen wollten, um ihm zu suggerieren, dass man zusammen am neuen Windows arbeitet.
Aber in Wirklichkeit arbeiten nur die dran.
Naja, du machst dann Feedback dazu. Also,
nee, wenig den Feedback.
Nee, du nicht, weil du hier so Linux hast.
Ich habe dieses Linux-Frickelsystem, das wird ja eh nichts.
Kannst mal einfach eine Mail schicken und sagen, hier, also ich hätte gern.
Ich hätte gern quasi
ja.
Das und der Wine.
Genau. Dann kommen noch so Dinge wie irgendwie Xbox und Windows 10 werden verknüpft. Schubdi, egal was.
Was auch immer.
Windows 10 wird, wenn ich das richtig verstanden habe, das erste Jahr kostenlos.
Ah, das ist so wie dieses, wie heißt es, WhatsApp, wo das erste
Jahr genau, kostenlos also Windows, und dann Windows 10 ist, insofern eben ein Schritt, sie stellen das auf ein Abo-Modell sozusagen um.
Okay.
Du kriegst es irgendwie ein Jahr kostenlos und dann.
Und dann musst du deine VM weiß, zurücksetzen,
ich
oder?
Weiß genau, das, Preise
das,
gerade nicht.
Das war dieses. Da
ja, genau. Nee, dann kommt unten rechts Windows Confidential Bill.
Ja, dann kommt der Black Screen of Shame wieder. Ja, 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 das kennen wir. Das kennen bestimmt Leute.
Irgendjemand kennt das vielleicht. ja, in dem Zuge haben sie dann auch, ich schiebe das jetzt gerade mal kurz eins vor, haben sie dann was anderes, was auch ein total wichtiges Feature-Integration mit Windows 10 sein soll, vorgestellt, und zwar den Surface Hub. Und
es ist,
was ich habe diese Bemerkung noch, nee, das ist einfach nur ein großer Fernseher an der Wand.
Voll praktisch. Also das ist jetzt auch echt was Neues. Also.
Ja, das sind im Wesentlichen zwei verschiedene Modelle von Fernseher, also mit Touchscreen, 55 Zoll mit Touchscreen, oder 84 Fernseher? Zoll. Also 55 Zoll HD oder 84 Zoll 4K. Und das ist dann halt einfach so ein Konferenzsystem. Also sie wollen damit sozusagen, dass Leute an der Wand stehen und Blackboard-mäßig da okay. und mit OneNote irgendwie sich Sachen austauschen und dass in Zukunft noch mehr Crime-Serien in den USA drüben dann so irgendwie, dass Leute ihr Surface irgendwie vorne hinstellen können und dann so, ich schieb mal die Skype-Konversation irgendwie auf den großen Konferenzbildschirm und dann sehen wir da alle das auf dem 4K-Display, das 320x240 Webcam-Bild.
So schön. Ich lese dir gerade die Unterstützung von bis zu 100 Fingern gleichzeitig.
Ja.
Die Reserve für die chaotischsten Konferenzen, die man sich vorstellen kann.
Ja, da kriegt das der Begriff All Hands eine ganz neue Bedeutung. Wir
machen All Hands Call. Bitte alle die Hände auflegen.
Haben Sie dann auch für alle einen Fingerabdruckscan?
Muss, oder?
Ja.
Jetzt, wo Synaptic auch Fingerabdruckscanner direkt in ihre Touchscreens reinbauen will? Ich weiß aber, ich habe da jetzt auch keine News zu, ich habe es bloß gesehen.
Ja, also genau, dem Ganzen zugrunde liegt dann so einen speziellen OneNote als zentrale App sozusagen, über die du das alles austauschen sollst. Ja. Sie haben das ein bisschen gedemot, da habe ich ein bisschen abgeschalten, weil ich bin jetzt nicht so der Konferenz,
also ich muss sagen,
Konferenztischmensch.
Zu diesem ganzen Office-Ding war OneNote immer das, was ich am wenigsten verstanden habe, warum man das braucht.
Ja.
Ist
aber das war halt das, so. Was du kostenlos
bekommen hast. Ja, genau, das war das, was du kostenlos bekommen hast. Und denkst du so, ja, okay, ja. Und jetzt kann ich damit was machen.
Genau.
Ja, gut,
weiter. Und darauf läuft natürlich auch Windows 10. Und gleichzeitig wird auch auf den ganzen Phones in Zukunft Windows 10 laufen. Also sie nehmen jetzt ein UI und scalen das von 5 Zoll bis 84 Zoll.
Das ist halt.
Nice try.
Das wird bestimmt super. 84 Zoll und dann hast du deine riesigen Kacheln einfach, die sind dann einfach so gigantisch groß.
Dann kannst du mit der ganzen Hand so.
Oh yes. Yo, yo. Also ich muss sagen, mit diesen Fernsehern an der Wand, das ist, fühlt sich immer also komisch irgendwie. Vielleicht ist es aber auch cool, also ich weiß nicht. Bei mir jetzt an die Wand würde ich jetzt sowas wahrscheinlich nicht hängen, weil ich auch keine primäre Zielgruppe bin und ich nicht OneNote benutze, aber vielleicht ist es ja cool, das muss man ja auch immer sehen, also man kann ja schnell über Sachen hassen, aber vielleicht ist es ja
ja, cool. Also ich kann mir sehr viele Szenarien in Unternehmen vorstellen, wo das hilfreich ist.
Ja, also was ich immer komisch finde in diesen ganzen Microsoft-Ding, was jetzt immer mehr kommt, ist dieses Social-Zusammen-Dings und Internet-Vereinigungskram. Aber das ist halt komisch, du bist eine Firma und du willst ja eigentlich quasi, dass es bei dir ist und nicht, dass es noch in die Cloud hochgeladen wird und dann irgendwie das ist nicht...
Doch. Das ist alles nicht, total
was,
secure.
Nicht, was ich, also, nee, es geht ja nicht um secure, sondern quasi die Features, die dir bereitgestellt werden, die du nicht brauchst, die du wirklich nicht haben willst, ja. Dann sagst du, okay, ich möchte gerne, dass es bei mir bleibt oder dass es wenigstens nicht ins Internet geht oder so. Aber sie pushen es halt immer härter jetzt, dieses Ganze so, ja, du musst hier mit den anderen Firmen zusammen irgendwie eine Dinge
Warten Sie, ich hol den CEO noch von XY mit
rein. Genau, ja, genau, also nein, so danke, brauche ich jetzt gerade nicht. Ja. Na gut, aber...
Ja, ich bin auch gespannt, wie sich das dann da herausstellen wird, auch wie viel Verkäufe sie von dem Gerät haben.
Ja.
Sie also sie fertigen das, glaube ich, nicht selber, aber sie hatten auf dem Event dann auch das, also da steht auch unten dann so Microsoft unten auf dem Bildschirm.
Oh yeah, Microsoft.
Hm. Oh yeah.
Vielleicht sollten sie es dann Microheart nennen. Also, dass es dann wenigstens konsistent ist. Microheart hört sich jetzt auch schon nicht richtig an.
Ja. Yeah. Dann haben sie noch was ganz Neues.
Oh, was ganz Neues.
Microsoft macht einen auf Google Glass.
Aber ein cooler oder so?
Holer.
Holoer.
Holoer. Genau, HoloLens.
HoloLens.
Ist eine VR-Brille, die man sich auf den Kopf setzen soll. Und dann kann man halt irgendwie so in der ganzen Gegend irgendwie werden einem Dinge so eingeblendet. Also sie versuchen das jetzt natürlich mit in dem Promomaterial irgendwie so darzustellen. Also du siehst irgendwie Leute, die stehen in einem Raum und die haben diese Brille auf und dann sind in den Raum Dinge reinprojiziert, was natürlich total unrealistisch ist, weil eigentlich bist du ja die einzige Person, die das sieht, ist die, die hinter der Brille ist.
Ja.
Aber der Ansatz ist irgendwie klar.
Ja.
Sie haben dann ein ganz nettes Video gemacht.
Das war das Minecraft-Ding, oder? Wo sie quasi.
Auch, ja. Sie haben dann auch irgendwie so sich so den Fall rausgesucht eines Motorrad-Designers, der irgendwie so den Tank irgendwie größer macht, weil er halt mit Gottesgesten sozusagen Magic. Im Raum Magic das Ding hoch und runter schiebt.
Ja.
Beziehungsweise auch, dass du dir halt in deiner Küche an der Wand und so weiter Dinge einblenden lassen kannst und dann mit Gesten interagieren kannst. Alles schön und gut. Ein Ding, was an der Sache nicht passt, ich glaube, das Ding wiegt irgendwie 400 Gramm.
Das ist ganz schön schwer für so eine
Brille. Da, ja, da freut sich auf jeden Fall die Nackenphysiotherapie. Also ich meine, das wird natürlich besser werden, ja. Also keine Frage. Das ist ja jetzt ein MVP sozusagen ein bisschen in der Hinsicht.
Ja.
Das wird besser werden, das Ding wird leichter werden, das wird ergonomischer werden, das wird irgendwann so sein, dass man nicht mehr so ein Riesen, also das sieht ja auch gerade ziemlich affig aus. Also ja. Entschuldigung.
Also das ist quasi, die gehen ein bisschen anderen Weg als dieses Google Glass Zeug, was ja quasi für den Alltag sein sollte, damit du quasi zusätzliche Informationen zu deiner Realität hast. Ja. Und da geht's ja wirklich darum, quasi dir eine neue Realität zu bieten, in der du dann quasi Dinge tun kannst.
Mhm.
Und das wird man wahrscheinlich auch nicht zu Hause, irgendwo auf dem, keine Ahnung, wenn du rumläufst, machen, sondern quasi du bist zu Hause und dann nimmst du halt dieses Ding her und machst damit. Keine Ahnung was, oder arbeiten oder so.
Dinge.
Ja. Das finde ich, hört sich eher nach was an, was funktionieren kann. Weil es gab ja ganz viel Widerstand zu diesem Google Glass Zeug, weil es macht ja auch Sinn. Ja. Weil es ist creepy halt, wenn du quasi davon ausgehst, dass der dir gegenüber dich quasi gerade aufnimmt. Und wir haben ja immer dieses Ding, wenn man quasi weiß, dass man gerade beobachtet wird, dann verhält man sich anders, als wenn es nicht so wäre. Oder wenn man weiß, dass es quasi aufgenommen wird.
So. Oder wenn man weiß, dass man gefoltert wird, dann antwortet man auch nicht so gerne auf Fragen.
Ja, oder vielleicht eher. Also,
Genau. Und ja.
Ja,
er ist auf jeden Fall ein interessanter Move von Microsoft.
Das ist interessant, weil das war davor quasi nicht, also davor hat man gar nichts davon gehört, dass sie überhaupt irgendwie was in die
Richtung machen. Genau, es war so ein kleiner, was heißt kleiner, gute Überraschung. Ist ihnen gut gelungen.
Ja, denke
also,
ich
auch. Muss man, denke ich, neidlos anerkennen.
Neidvoll anerkennen.
Neidvoll anerkennen, dass die eine coole Brille haben und man selber nicht.
Ja, coole Brille.
Ja, und ich bin jetzt auch in letzten Tagen irgendwie zumindest also in persönlichen Kontakt mal mit so einem Microsoft-Band gekommen und das ist schon ein ganz nettes Gerät.
Ja.
Das ist ganz cool. Achso,
Microsoft, dieses
Fuel-Band sozusagen von Microsoft.
Not Fuel-Band,
halt, ja. Genau, das halt viel cooler ist.
Ja, so, okay, cool.
Viel tollerer.
Cool.
So.
Jetzt haben wir alle Microsoft-Dinge fertig.
Alle Microsoft-Dinge durch. Gehen wir weiter zu Facebook sozusagen.
Facebook, WhatsApp. Und zwar, die haben ein Web-Interface.
Wir dachten alle so, oh nein, die Hölle friert zu. Facebook, WhatsApp hat's endlich geschafft, ja. Ich meine, das ist das eine, was mir an WhatsApp, abgesehen davon, dass es halt Crap ist, aber
man muss
es halt manchmal verwenden, ja. Also ich glaube, viele von uns haben einfach so Kontakte, die sie einfach nicht überzeugt kriegen.
Ja, na gut, ich bin da einfach ignorant.
Ja, das ist gut für dich. Das ist schön, dass du das hinbekommst.
manche können das einfach.
So, und WhatsApp hat jetzt halt auch mal eine Webversion.
Ja.
Unter web.whatsapp.com.
Oh yes.
Und da fängt es halt schon an, wenn du die Seite aufmachst in einem anderen Browser als Chrome, dann kommt nur, oh, nee.
Bitte benutzen richtigen Browser.
Bitte Chrome benutzen.
Nicht diesen Krepel Zeugs, was
auch immer das ist. Dann macht man das im Chrome auf und dann sieht man im Wesentlichen auch nur so eine Oberfläche, wo man so einen QR-Code einscannen soll.
Ja. Und da hat es dann quasi bei uns beiden aufgehört.
Ja, also ich habe das nicht selber getestet, aber ich habe mir dann einige Sachen durchgelesen dazu, Erfahrungsberichte. Also zum einen mal, es hört insofern da auf, für mich persönlich, weil ich ja im iPhone unterwegs bin.
Und für mich hört es auf, weil ich kein WhatsApp habe. Das heißt, ich kann mich nicht einloggen direkt, also ich kann mir nicht einen neuen Account machen.
Genau, weil du musst erstmal WhatsApp auf deinem Telefon haben, da komme ich gleich dazu. Ja. Wichtig ist, das funktioniert momentan nur für Android, Windows Phone, BlackBerry, BlackBerry 10 und Nokia S60.
Ich find's gut, dass sie BlackBerry haben und BlackBerry 10, als ob so was anderes. Ja, das ist nicht BlackBerry, es ist BlackBerry 10 und Nokia S60.
So. Ja, S60. Das muss man sich mal vorstellen.
Aber die haben es.
Aber iOS, war.
Na, lol.
Lol, nope. Und, okay. Ja, fair enough, stimmt. Ja, ist ja nicht so wichtig, ne? Das ist das eine. Das andere ist, dieses WhatsApp Web ist, wenn ich das mal so wiedergeben darf, im Prinzip so, wie gerade alle über diese neuen Wearable-Uhren rannten. Das ist nämlich nichts ohne dein Telefon. Die gesamte Kommunikation geht über dein Telefon. Also was sie machen, ist im Prinzip, sie stellen irgendwie eine lokale Verbindung her.
Lokale Verbindung?
Ja, nicht lokal, aber sie stellen eine Verbindung über dein Telefon her. Okay. Das Telefon schickt das nachher an WhatsApp ab. Also der Account auf dem Telefon verifiziert das nachher und der empfängt das auch. So habe ich das verstanden. Das heißt, wenn irgendwie dein Telefon gerade keinen Empfang hat, dann bist du halt einfach doomed.
Dann geht's nicht.
Ja, und das ist natürlich total bescheuert.
Das ist so ein super Quatsch einfach.
Also,
ich verstehe auch nicht, was
soll das denn?
Also ich verstehe nicht, was das überhaupt ist, aber warum machen die so einen Quatsch?
Ja, also man sieht das insofern auch eben auf der Startseite, da gibt es dann so ein kleines Häkchen, angemeldet bleiben und drunter ist auf deutschen Text, um die Datennutzung zu reduzieren, verbinde dein Telefon mit einem WLAN. Also wenn du, alles wird dann sozusagen über ein Telefon rausgepusht und empfangen, was du da machst, wenn du jetzt hier irgendwie dann so Power-User-mäßig loslegst.
Okay, du schreibst was in dem WhatsApp-Web, der schickt es dann ins Internet, der schickt es dann zu deinem Telefon und das Telefon schickt es dann wieder ins Internet.
Genau, das Telefon sorgt sozusagen dafür, dass es legitim an WhatsApp abgeschickt wird und im WhatsApp-Netzwerk auftaucht.
So ein Quatsch, ey.
Da denkt man sich auch nur so, also
who would do this?
Einfach so auf so vielen Ebenen. Wie hat jemand das irgendwo auf einer CEO-Ebene dem erklären können? Weil das ist auf jeden Fall, das muss vom CEO abgesegnet worden.
Nee, also das hat er ganz einfach gemacht. Er hat gesagt, okay,
du hast so eine kleine Web-App.
Genau, ich habe so eine kleine Web-App und der kannst du dann schreiben. Und der CEO so, nice, das machen wir so. Der Mark Zuckerberg hat dann gesagt, ja, nice. Und das war dann CEO genug. Und dann auf der technischen Ebene hat er gesagt so, yeah, wir machen das so. Und also, oh mein Gott, hat der CEO schon ja gesagt? Er so, jo, kein Problem, machen wir so.
Okay. So ist es passiert. Noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe auch irgendwas gelesen, dass sie da intern irgendwelche Protokolle benutzen, die noch nicht mal Standard sind, also in der lokalen, in der Kommunikation mit dem Telefon. Der Schmidtlauch erwähnt gerade im Chat, die machen User-Agent-Sniffing. Das heißt, es funktioniert nur, wenn du hast es im Chromium
offen? Ich habe es bei mir im Chromium offen, komischerweise. Ne?
Okay, hast du deinen User-Agent irgendwie verändert? Nö. Weil der Schmidtlauch erwähnt gerade im Chat, dass wenn man Chromium benutzt, dass es nicht geht. Und wenn man dann den User-Agent auf Chrome umsetzt, dann geht's.
Okay, ich kann mal.
Was natürlich auch, also bitte, also WhatsApp, bitte was? User-Agent-Sniffing? What the fuck?
Okay, also meiner sagt Chrome, komischerweise. Meiner,
ja, siehst du wohl.
Warum macht denn der? Das ist ein Chromium auf jeden Fall. Na gut, so ist es halt.
Tja. Okay, hat sich der Schmidtlauch da auch geirrt.
Nee, ist genau richtig. Also mein Chromium sagt, er ist ein Chrome. Er lügt quasi alle Webseiten an.
Ah, filthy liar.
Und the Internet, nobody knows your Chromium. Da wird es jetzt bestimmt irgendwelche Zahlungen tätigen, damit wir das benutzen dürfen.
Ja, so ist halt. Chromium. Ja, so viel zu WhatsApp, die irgendwie in letzter Zeit ein Stückchen cooler geworden sind, als sie das erklärt haben, so mit, hey, hier, es ist Verschlüsselung und alles, ne?
Ja, und jetzt fuck.
Und jetzt halt.
So, okay. Kommen wir zu Security-Ding.
Security.
Es ist mal wieder soweit. Es ist 2015, neues Security-Jahr, wir nennen es Security-Jahr der irgendwas auf dem Desktop vielleicht? Security auf dem Desktop oder so?
Security nicht. In der Mailingliste.
Security in der Mailingliste, genau. Und zwar, es gab mal wieder eine neue alte Schwachstelle, die in der glibc gefunden wurde, beziehungsweise vor 2 Jahren schon gepatcht wurde, nennt sich CVE 2015-0235. 0235 sind übrigens die Vulnerabilities, die bis dato quasi in diesem Jahr gefunden wurden. Das heißt schon ganz, ganz schön viel. Hierbei geht es darum, dass es ein Buffer-Overflow getriggert werden kann in der Funktion getHostByName. Und diese Funktion ist, wie man sich das schon denken kann, quasi dafür zuständig, um Hosts von DNS-Namen quasi die IP-Adresse zu finden.
So? Das würde ja nie jemand machen.
Nee,
das findet ja nicht so ständig
das
statt.
Das findet ja nicht quasi immer die ganze Zeit von allen Dingen statt. Und deswegen ist ja auch kein Problem.
Randfall, ja.
Ja,
Randnotiz.
Genau. Und durch diese Schwachstelle ist es wohl möglich, dass man quasi Remote Code Execution erreichen kann. Das heißt, du kannst ein bisschen was überschreiben, aber das reicht wohl in diesem Szenario, um komplett die Box zu ownen. So.
DNSSEC.
Alle, genau. Das Einzige, was hilft, ist DNSSEC, um alle Computer sicher zu machen. Nicht.
Nicht mal das da.
Was jetzt dabei die Besonderheit ist, die Schwachstelle gibt es, ist vor 2 Jahren im Kernel gepatcht worden, aber alle Long-Term-Support- Distributionen, so wie Red Hat 5, Ubuntu 12.4 und Debian Old, also ich glaube die aktuelle Debian-Version dann, die haben alte Kernels, wo dieser Patch, der vor 2 Jahren getätigt wurde, nicht eingeflossen ist, weil er nicht als Security-relevant galt. So. Das heißt, es war quasi so ein Minor-Patch und du machst keine Minor-Patches in dein LTS-Paket, in dein LTS-Kernel rein, weil dann können ja Sachen kaputt gehen und du willst ja, dass es immer stable ist quasi. Das heißt, alle LTS-Distributionen sind zum aktuellen Zeitpunkt, wenn ihr noch nicht gepatcht habt, anfällig gegen diese Vulnerability. Es gibt noch keinen Proof-of-Concept-Code. Du musst auch quasi, je nachdem, was du für eine Applikation von deinem Server bereitgestellt wird, musst du dann auch dein Exploit entsprechend so anpassen, dass es funktioniert. Das heißt, du musst ein bisschen denken als Angreifer. Aber es ist quasi schlimm genug, dass alle Services, die gegen die glibc also quasi die glibc hernehmen, dass die potenziell angreifbar sind. Das bedeutet aber auch, quasi, wenn du die Möglichkeit hast, also wenn du einen alten Computer hast, du hast ihn gepatcht, dann ist es noch nicht fertig. Das heißt, jetzt musst du dafür sorgen, dass diese ganzen Services, die alle die glibc hernehmen, dass die entweder neu gestartet werden oder und du hast das Problem, dass dein Kernel ja quasi auch noch gegen die glibc bindet. Das heißt, eigentlich musst du neu starten, komplett.
Das ist ziemlich doof.
Das ist ziemlich doof für diese ganzen Produktionssysteme, die nicht voll Enterprise cloudmäßig gebaut sind.
Wo man nicht einfach einzelne Nodes neu starten kann, sondern genau, eben einfach mal alles neu starten muss.
Genau, und das ist eine blöde Sache. Und da haben ganz viele Leute ganz viele Stunden quasi ihrer Admin-Zeit jetzt dafür opfern müssen.
Da werde ich wohl auch noch die eine oder andere Kiste neu starten
müssen. Ja, musst du wohl. Also außer du hast halt eine Box, die ein aktuelles Ubuntu oder ein halbwegs aktuelles, also alles ab 13 noch was. Ist okay.
Muss ich mal schauen.
Du kannst, wenn du ein Arch Linux hast, ist eh quasi, dann hast du andere Probleme.
Bist safe da, aber hast andere Probleme. Ja.
Der Schmidtloch meint, dass der Kernel vielleicht die glibc nicht hernimmt, aber bin mir gar nicht so sicher. Wenn ihr die Chance habt, startet eure Box neu. Das ist eh ganz nett, dann wisst ihr nicht, ob noch alles funktioniert, nachdem ihr die ganzen Sachen gepatcht habt. Weil es wäre blöd, wenn die Kiste quasi runterfällt und dann kommt sie nicht mehr hoch. Und,
ja, ist immer das Tollste, wenn man da solche Updates installiert und dann nicht, also solche Updates dieser Art installiert und dann nicht mal vielleicht doch testweise neu startet.
Ja, und dann,
weil wenn sie dann irgendwann mal runtergeht und dann nicht mehr hochkommt, dann ist das Wochen oder Monate her, ja, dass man die Updates installiert hat, dann ist ziemlich böse.
Ja, ziemlich böse. Also ganz, ganz schlimme Sache. wenn ihr neue Computer habt, ist kein Problem. Wenn ihr zum Beispiel einen Laptop habt, dann wird das garantiert kein Problem von euch sein, außer ihr habt einen LTS-Kernel oder eine LTS-Distribution. Und tja. Mhm. Alle Computer sind gehackt.
So. Alle, immer.
Und zwar schon seit 2 Jahren.
Mhm.
Das ist auch eine nette Sache. Tja, tja. Was haben wir? Nächstes Security-Ding.
Security.
Oh yeah, wir haben noch mehr Sachen, die kaputt sind. Ach, so schön. Yeah. Erst der Linux-Kernel, jetzt haben wir das Blackphone. Das Blackphone war dieser super Security Android-Phone, was alles Secure Messaging, Secure macht und so.
Mhm.
Und da hat sich jetzt rausgestellt, ich weiß gar nicht, wer das gefunden hat, dass Security Consultancy Azimut Security haben herausgefunden. Also Security-Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das super secure Blackphone super einfach
so
gepwnt wird.
Super secure ist.
Super einfach weggepwnt wird. Und zwar, indem du dem quasi an eine Telefonnummer kannst du so Nachrichten schicken, so secure Nachrichten. Und wenn du die Nachricht richtig baust, dann kannst du quasi auf dem Telefon Code ausführen. Tja. Shit, fuck. So viel zum Thema Security. Ja. Sie sagen, sie geben wieder an, dass alles super secure ist und dann ist super shit. Und das ist ganz, ganz ähnlich zu diesem Whitehead Aviator Super Security Browser, der auch nur in Chrome war und wo dann die Google-Leute gemeint haben.
Aviator hieß der.
Ja, genau. Whitehead Aviator.
Ja.
Wo dann auch quasi das Security-Team von Google gesagt hat, das ist super shit, ja. Nehmt sich her, es ist kaputt, nehmt lieber normalen Chrome, weil der ist nicht scheiße. Der ist
halt geupdatet auch.
Genau, also. Und der ist auch geupdatet. Ja. Und ja, das ist schon echt super peinlich, wenn du sagst, dass du das super secure Phone hast und dann ist es super shit.
Hm.
Gott sei Dank war es jetzt schon wieder mit kaputten Sachen.
Ja.
Ja, also das ist...
Ja, so halb.
So halb? Oh nein.
Ja, so gut, wir kommen jetzt natürlich zu dem, was bei Apple so läuft.
Oh.
Also zu weiterer kaputter Software. Ich habe noch keins von den Updates eingespielt, weil das einfach irgendwie Apple sich in letzter Zeit bei mir hart verkackt hat. Also, ich habe jetzt gerade ein krasses Problem, dass einfach Mail ein Feature hat seit einigen Versionen, das so Konversationen gruppiert.
Ja.
Und das macht es halt auf gewisser Heuristik und Semantik.
Ja.
Und wie das bei Apple so ist, wird einfach davon ausgegangen, dass sie es immer richtig machen.
Ja, natürlich.
Es gibt keinen Button oder keine Möglichkeit, dann zu sagen so, ey Mail, du hast gerade irgendwie hier 5 Nachrichten, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben, zusammengeschmissen in eine Konversation und mit da irgendwie so eine Konversation draus gebacken.
5 Nachrichten
und die bitte wieder splitten, ja, sondern nö, gibt's nicht. Du kannst das Feature nur komplett ausschalten. Ich habe da auch schon wahrscheinlich den x-ten Dupe von einem entsprechenden Radar gefeilt, die Tage.
Ja.
Und ja, und es geht halt einfach nicht so. Und das ist ziemlich ärgerlich, wenn einem dadurch sehr wichtige E-Mails sozusagen verloren gehen. Also man findet sie halt erst nach einer gewissen Zeit wieder.
Oder wenn du dann irgendwelche Newsletter in deinen Konversationen drin
hast. Ja, genau. so, und da war meine Hoffnung, weil da Mail-Verbesserungen angekündigt worden für das 10.10.2, dass das da überhaupt mit drin gefixt ist. Ist es aber überhaupt nicht.
Egal. Apple
sieht das einfach gar nicht als Problem.
Du hältst es falsch.
Sache. Nee, das ist einfach richtig, was Apple da macht.
Ja, genau. Und deswegen, also es war also genauso wie...
Vielleicht weiß ich noch gar nicht, dass das eine Konversation von 5 verschiedenen Geschäftspartnern ist, die überhaupt nichts voneinander
vielleicht
wissen.
Vielleicht wollen die ja was mit sich miteinander wissen, damit sie quasi...
genau. Wovon reden wir hier? Es gibt Updates für iOS und OS 10, und zwar iOS 8.1.3 und OS 10.10.2.
Mhm.
Okay. 10.10.1 fand ich irgendwie viel schöner.
10.10.1.
Und das sind eigentlich, also sie haben sehr lange gebraucht für beide. iOS 8.1.3 hat man auch nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, dass das gerade kam, glaube ich. Da sind auch jetzt nicht so krasse Dinge drin. Also es gibt irgendwie bei 8.1.3 dann so ein, ja, wir brauchen jetzt irgendwie weniger Platz, wenn wir ein Software-Update machen vom Betriebssystem.
Ja.
Weil das mittlerweile auch einigen Leuten ziemlich auf den Zeiger gegangen ist, die so ein 16 GB iPhone haben, dass die da halt häufig sehr, sehr viel Platz machen mussten.
Ja.
Weil du hast halt das heute aufgrund von, also bei Apple ist das ja so, man packt alles in ein Universal Bundle. Wenn du eine App hast, die für das iPad geht und für das iPhone, dann sind da alle Grafiken, alles ist da drin. Plus Das ist ja dann Non-Retina, Retina und mittlerweile auch noch Ad3X. Ja. Das Ganze für, bis auf das Ad3X, das gibt's noch bei keinem iPad, das Ganze für iPhone und iPad nochmal im Zweifelsfall. Okay. Das heißt, ganz viele Apps haben heute einfach aufgrund dessen schon mehrere hundert Mac.
Krass.
Einfach nur so.
Ja, einfach nur
so. Und ja, und dann ist halt so ein 16 GB iPhone schnell überfordert. Das ist, glaube ich, ganz willkommen.
Ja.
Dann gab es einen sehr nervigen Bug, der dafür gesorgt hat, dass Spotlight einfach irgendwann keine Apps mehr gefunden hat. Auch ein Neustart vom iPhone hat bei mir damals nichts gebracht. Ich musste dann irgendwie in Spotlight dann irgendwie zwei, dreimal so die Settings irgendwie rumstellen und dreimal das iPhone neu booten, dann ging es irgendwie wieder.
Voll praktisch.
Also insofern eigentlich interessant und mal schauen, ob das geht. Interessanter ist der Teil bei macOS, weil macOS unter 10.10 hat massive WLAN-Probleme gehabt.
Ja.
Angeblich sind die jetzt gefixt. Und es gab ja bei OS 10 dieses Thunderstrike-Attacke.
Ja, ja, ja.
Ja, dass man die Thunderbolt über Thunderbolt die Firmware überschreiben konnte, wenn ich das so noch richtig weiß.
Genau.
Also man konnte Device-Firmware, die EFI-Firmware war das die oder die Thunderbolt-Firmware?
Die EFI-Firmware, also es war dann BIOS quasi. Also
was du konntest über Thunderbolt sozusagen EFI umschreiben.
Genau.
Und zwar auch auf so eine Art und Weise, dass das System das nicht mehr merkt und dass es das auch nicht in den Ausgangszustand zurückversetzen
kann. Genau.
Und das hat Apple jetzt mit 10.10.2 angeblich also auch gefixt.
Die Schwachstelle gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren, seit 2 oder 3.
Genau.
Und sie ja, gut, war aber dann nie als sicherheitskritisch quasi eingestuft worden von Apple und seitdem quasi einer einen Vortrag drüber gehalten hat, geht's auf einmal.
Ja, dann schön. Geht's wohl. So, sonst gibt es noch irgendwie ein paar Kleinigkeiten irgendwie, aber ich habe einfach nur Angst bei Apple gerade immer, dass sie mehr kaputt machen, als dass sie fixen.
Lass das einfach so nicht kaputt machen.
Ja.
Schön.
So.
Wir hatten noch mehr Security-Dinge,
Sachen. Noch mehr Dinge sind kaputt gewesen. Gott,
das ist echt das so lustig einfach.
Security made in Germany.
Security made in Germany.
Ja, also ich meine natürlich Internet made in Germany. da gibt es so einen deutschen Webhoster, 1&1. Und die haben so ein Tool, das ist das Kundenportal.
Ja.
Das ist das, wo man sich einloggt, wenn man irgendwas in seinem Vertrag oder seinen Hosting-Produkten oder sonst was verändern will. Also man hat da irgendwie Domains oder sonst was und will da Sachen ändern.
Ja.
Und da war ein kleiner Fehler, nämlich da konnte man für jede Domain sich einloggen zu einer gewissen Zeit und einfach mit jedem Passwort kam man rein.
Das ist so geil.
Und 1&1 betreibt da anscheinend so eine gewisse Art Dogfooding, weil sie haben auch die Domains 1&1.de und gmx.de und web.de, die ja alle zum gleichen Konzern, nämlich United Internet gehören, haben sie auch bei sich selber sozusagen gebucht und waren dann auch über dieses Kundenportal anscheinend verwaltbar.
Aber es hat keiner was gemacht, oder?
Weiß ich nicht. Das ist jetzt mal nur so ein Artikel von Heise, dass das aber möglich war. Aber das ist
einfach so lustig. So, nimm Passwort A. Und es funktioniert einfach.
Ja. Interessant an der Sache ist auch noch ganz kurz, zumindest wie das von Heise kolportiert wird, wie das die Lücke überhaupt an der Stelle entdeckt wurde. Da hat nämlich irgend so eine kleine Webdesign-Agentur in Dresden einen Sicherheitsaudit gehabt.
Oh mein Gott.
Und da muss man wohl festgestellt haben, dass man sich da einfach bei allem einloggen kann.
So, wahrscheinlich haben sie so ausprobiert, so, okay, versuch mal die 10 häufigsten Passwörter für euer Webinterface und alle 10 haben funktioniert. Also, komisch. Naja. Das ist krass einfach.
Das ist echt böse.
Das ist so, so geil. Security made in Germany. Einfach schön. So, jetzt sind aber keine kaputten Sachen mehr, oder?
Okay, ich muss eine Sache kurz korrigieren an der Sache. Das, worum es, also ja, es ist ein 1&1 Kundenportal, es ist allerdings nicht das Hauptkundenportal von 1&1, sondern es ist ein Reseller-Kundenportal, also gerade für Leute, die da auch Domains wiederum an andere Leute resellen, unter der Domain configtools.de. Es war nicht das, glaube ich, kundencenter.1&1.de, das war es nicht, sondern es war ein anderes, aber naja, hilft halt nicht viel, weil das hat im Hintergrund Zugriff auf die gleichen Daten gehabt.
Ja, krass.
Nicht schlecht.
Schön.
So.
Wir haben so viele Security-Themen heute.
So, was haben wir noch?
Die Deutsche Telekom. Sie präsentiert das 10-Punkte-Programm für mehr Sicherheit im Netz.
Genau. Cyber.
10-mal.
Genau, also die Telekom, die ja sozusagen bei den ganzen Deals irgendwie anscheinend schon ein bisschen mitgespielt haben muss. Also ich meine, wenn der BND irgendwie da was abholen will, wo geht der hin zur Telekom?
Telekom natürlich, ja, die sind so. Ja auch Hauptbetreiber.
Telekom, die machen
sich
das
ja schon an.
So Alconal und so weiter. Dann so, und jetzt hat die Telekom ein 10-Punkte-Programm veröffentlicht, wo es im Wesentlichen darum geht, dass sie sagen, okay, zum Beispiel die Erkenntnisse von Edward Snowden, die müssen vollständig offengelegt werden. Nur so können wir überhaupt wissen, sozusagen, was der alles weiß und können uns dagegen wappnen, dass diese Angriffe jemals noch passieren. Das ist, ne, das ist eigentlich total richtig. Ich frage mich doch, wieso kommt das jetzt und wieso kommt das jetzt von der Telekom?
Das, ja.
Also, weil die sind doch eigentlich an der Stelle, dass sie im Heimlichen so mit den normalerweise viel mehr wissen. Ah, okay. Auch interessante Forderung, dass innerhalb der EU-Mitgliedsländer auf das Ausspionieren gegenseitig verzichten sollen.
Ja, schön.
Ja, danke, wäre nett, wenn es so ist, aber nun mal, es sind nun mal irgendwie souveräne Staaten und souveräne Staaten werden immer den anderen souveränen Staaten nicht trauen und sie deshalb abhören.
Fuck, dafür sind, du meinst, dafür sind sie souverän?
Ja.
Scheiße. Ja.
Das rafft ein Privatunternehmen, glaube ich, nicht. Ja, auch also, wenn es irgendwie ein Staatsbetrieb ist.
Du meinst, deswegen kann es quasi bei der BRD GmbH auch nicht
bei der BND GmbH?
BRD GmbH. So absurde Verschwörungstheorien, das ist schon geil.
Also das ist einfach so, die haben halt einfach nicht verstanden, dass das so aus in der Natur der Sache liegt.
Ja, sie wollen halt einfach, seid nett sein, wir müssen nett zueinander sein. Internet ist Berries und wir müssen zusammenhalten.
Ja, und dann sind da noch weitere Sachen irgendwie drin, und sie wollen irgendwas aufbauen mit, das Cyberangriffe auflistet und transparent macht unter sicherheitstacho.eu. Das kann einfach nur von einem deutschen Unternehmen kommen.
Aber .eu, da könnte man jetzt denken, dass sie einen englischen Namen gewählt hätten, dass jetzt quasi alle anderen das auch mit hernehmen können, aber es ist einfach Deutsch.
Ja.
Ja gut, das ist halt.
So, und dann, ja, gibt's noch ganz viel so.
Geil, sicherheitstacho.eu. Ich glaube, die hatten wir schon mal irgendwann hergenommen.
Gab's die schon mal?
Ja.
Oh je.
Ah ja, genau, das war dieses pinke Ding. Ja, jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ja gut, aber ich weiß nicht, wie das so richtig helfen kann, aber so ist halt.
Ja. Mai.
Und was waren noch die anderen Sachen zusammenfassend?
Mehr von der Telekom?
Ja.
Mehr
gut, weniger schlecht.
Ja, halt irgendwie so ganz viele Selbstverständlichkeiten, aber halt wenig Vorschläge. Also sie wollen irgendwie Analytik und Forensik in der Netzsicherheit verstärken. Da soll es irgendwelche Cyber Emergency Response Teams in den Unternehmen TM geben,
gibt's,
die ausgebaut werden sollen.
Gibt es grundsätzlich schon in relativ vielen großen Unternehmen. Du hast relativ oft Certs, die quasi auch solche Sachen machen, quasi die sich darum kümmern, wenn quasi mal wieder ein Server gehackt wurde, dass sie dann schauen.
Ja. Aber es gibt ja zum Beispiel noch keine gesetzliche Grundlage dafür.
Nee, es gibt keine Grundlage dafür,
dass ein Unternehmen einer, was weiß ich, gewissen Größe oder gewissen Signifikanz oder gewissen, sag ich mal, Branche das haben muss.
Man könnte ja davon ausgehen, dass die Firmen quasi so viel Verständnis dafür haben, dass ihre Daten auch einen Wert haben und wenn die verloren gehen, dass dieser Wert dann, also dass es dann an Wert verliert, was ihr quasi Insight ist.
Ja.
Wenn quasi, dass die Firmengeheimnisse haben und sowas und dass sie vielleicht geschützt werden müssen.
Ja. Noch ein ganz netter Punkt 7 ist einfach super. Punkt 7 ist, das ist so ein Deutsch. Perspektivisch sollen Inhalte auf dem Übertragungsweg Ende zu Ende verschlüsselt werden.
Oh, perspektivisch, das heißt quasi irgendwann.
Ja, genau, also irgendwann, aber vor allem fängt doch mehr die Frage, was war nochmal mit DE-Mail?
DE-Mail, Mann.
Wie war das mit Ende zu Ende verschlüsselt bei DE-Mail? Und warte, wer war nochmal irgendwie, wer hat die E-Mail nochmal vorangetrieben?
Also Ende zu Ende von dem einen Server zu dem anderen Server.
Über die Leitung, die eine.
Ja, genau. So. Über die eine, und dann ist Ende zu Ende quasi. Ja. Du hast es nicht verstanden.
Ja, genau.
Die E-Mail.
Ende zu Ende und dann immer weiter.
Und dann, genau, wieder Ende zu Ende.
Ende zu Ende, zu Ende, zu Ende.
Genau, Ende zu Ende und dann Ende zu Ende. Und dann
jetzt verstehe ich die E-Mail.
Dö. Ist doch wohl logisch. Da.
Ja, so und ja, viele solche, also es sind einfach nur Floskeln und schön, dass sie da irgendeinen Plan haben, da wird nichts passieren.
Voll der Plan einfach. Nächsten Programm ist kein Plan.
Ja.
Das heißt, die programmieren jetzt irgendjemanden.
Ist egal, ob sie ein Programm oder einen Plan haben, wenn es keiner befolgt oder keiner macht.
Ja.
So, Dann noch ein Thema, überhaupt nichts mit Security. Hätten wir auch vorher kurz noch einschieben können bei den Reports von Apple. Ist mir irgendwie untergegangen. App Annie ist so einer der größten Dienstleister im Bereich, ich nenne es jetzt mal App Insights, App Analytics, okay. Market App Store Analytics. Also das sind die, die haben ganz viele Kunden, vor allem auch die ganzen großen, EA, Google, LinkedIn und so weiter.
Okay.
Die ihre Apps bei denen sozusagen tracken und wo du dann sehen kannst, okay, wie rankt meine App, wie verkauft sich meine App, du kannst dir dann auch von denen...
Sie scrapen quasi die ganze Zeit den...
Sie scrapen das, ich habe da ja auch mal so eine Kleinigkeit gebaut gehabt, die das versucht hat, ähnlich zu machen. Sie haben halt noch ganz viel anderes, also sie haben dann auch ein SDK und so weiter für dich, dass du das da integrieren kannst.
Okay.
Soweit ich weiß. Jedenfalls sind die da so drauf, dass sie dann halt auch am Ende des Jahres so einen kleinen Report irgendwie zusammenstellen und haben dann zum Beispiel Downloadzahlen verglichen von Apps, weil man ja von Apple und Google da immer nur so eigene Zahlen hört. Es ist ganz interessant, mal sozusagen eine dritte Meinung zu hören. Die ist vielleicht nicht 100% repräsentativ, weil ja nicht in allen, nicht alle Apps da so getrackt werden.
Ja, kannst du halt nicht so
machen. Von App Annie Intelligence. Aber natürlich zeigt das einen Trend, nämlich zum Beispiel den, dass die Downloads von Google Play die von iOS mittlerweile weit überholt haben.
Mhm, okay.
Gleichzeitig aber ist der Revenue Stream, also die Möglichkeit, Geld zu verdienen mit einer App, trotzdem, dass es weniger Apps gedownloadet werden auf iOS, immer noch wesentlich größer als unter Android. Also wenn man sozusagen direkt Geld mit einer App machen will, ist es immer noch sinnvoll, bei iOS seine App zu entwickeln.
Ja.
Dann sind da noch so ein paar andere interessante Dinge drin, wie zum Beispiel irgendwie, dass die Anzahl der Messenger-App-Downloads im letzten Jahr, also von 2013 auf 2014, um 53% zugenommen hat.
Mehr Messenger einfach.
Einfach mehr Messenger, aber auch zum Beispiel so Dinge, wie dass natürlich Facebook irgendwann die komplette Messenger-Funktionalität aus der Haupt-App ausgelagert hat und gesagt und dich jetzt immer in den Messenger schickt.
Ja.
Haben da bestimmt auch zu beigetragen. Und dann gibt's noch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass die Top 10 Downloads von IP-Crossover-Games, also dass sowohl Filmstudios als auch Spieleproduktionen für Filme da halt mittlerweile in den App-Stores ganz gut vertreten sind.
Okay.
Also hier gerade auf Platz 1 war da irgendwie halt von Gameloft Despicable Me, also denke ich ja recht bekannte Kinofilme, also diese Ich einfach unverbesserlich im Deutschen. Und da gibt's natürlich dann ganz viel Zeug mit diesen Minions dazu und da gibt's natürlich eine Menge Apps und Games dazu.
Ja.
So Cross-Selling dazu ein bisschen.
Okay.
Das ist ganz interessant auch mal zu lesen, was da sonst noch so alles passiert.
Voll
im,
gut.
Im Markt, wenn man sich für Märkte interessiert. Das ist jetzt zum Beispiel ein Markt, den verstehe ich eher als die Finanzmärkte oder Börsen.
Ja. Das ist auch irgendwie greifbarer. Man versteht es, okay, mehr Leute haben diesen Shit quasi runtergeladen. Und dann haben die Leute quasi anteilig mehr Geld damit verdient.
Ja, auch klar. Aber ich meine, für mich liegt es halt auch eher daran, dass ich mich mehr damit beschäftige.
Klar.
So.
Ist ja auch eine einfache Sache.
Ja.
Ich finde es
so.
Ich finde es ja auch geil. Es gibt, was wir schon vorher hatten, Super Casual Gaming.
Was ist das?
The Rise of the Flap Store. Das ist einfach diese. Du kannst dir was dazu sagen. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Also Flappy Bird ist quasi das super einfachste Ding. Quasi du musst nur drücken und dann passiert das Richtige die ganze Zeit. Und
ja, das hat ja auch jede Menge Clones damals nach sich gezogen. Ja, und auch Angry Birds ist jetzt auch nicht sonderlich, anforderungsvoll an
aber die, du hast da wenigstens,
an deine, dein Engagement oder
aber
so.
Du hast da wenigstens irgendwie verschiedene Level und du musst dann irgendwie verschieden deine Flappies flappen. Ich weiß nicht, wie heißt es? Angry Birds.
Deine Angry Birds, deine Vögel auf Schweine schießen.
Deine Vögel auf Schweine schießen, genau.
Ich habe Angry Birds nicht viel gespielt.
Aber also ich würde sagen, das ist ja eher casual als super casual. Ich weiß aber nicht,
wo du da den... ja, das ist ja auch dann, da versucht man natürlich auch so Begriffe zu coinen jetzt ein bisschen.
Ja.
Also,
Flap Store.
Ja.
Flap Store. Nächstes ist der Fap Store einfach.
Ja.
Ich weiß auch nicht, was man da bekommen
kann.
Ich weiß auch nicht, was man da bekommen kann.
Weiß ich auch nicht.
Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, so. Aber ist auf jeden Fall interessant und kann man sich mal durchschauen.
Genau. Lazyfu.
Oh, wir haben keine Themen diesmal.
Nee, wir springen einfach
direkt
ganz groß breitbeinig drüber und
schön. Arr. Über den Web Store direkt breitbeinig drüber springen. Ja. Oh, so schlecht.
Ja. Und dafür haben wir nächste Dingen, Woche. Die Felix für euch geschrieben hat.
Oh yeah, ich muss mal wieder meinen eigenen Shit pluggen. Und zwar geht's darum, hätte man auch als Projektvorstellung machen können. Ich kann es jetzt hier kurz sagen. Mhm. Und zwar geht's darum.
Ist ein Thema.
Ja, ist ein Thema. Genau, wir können es alles noch umziehen. Ja, wir haben ein Thema. Und zwar geht's darum, manchmal hat man so Headless Server oder solche Embedded Systeme und die haben dann quasi nur so ein HDMI dran oder so ein Composite-Ausgang wie der Raspberry Pi. Mhm. Und dann suchst du ja, okay, shit, jetzt bräuchte ich wieder einen Monitor, um da irgendwie was dran zu machen. Monitor und Tastatur, ja, sind jetzt die zwei schlimmen Sachen. Mhm. Und wenn man jetzt irgendwo ist oder wenn man quasi beim Kunden ist zum Beispiel oder wenn man irgendwo keine Möglichkeit hat, jetzt schnell einen Monitor herzubekommen und den dann wieder mit Strom zu versorgen, den ganzen Kram, ja, dann habe ich mich umgeschaut, was es dort quasi an KVM-Switches gibt, weil KVM-Switch ist quasi das, was du da vorstellst, dann kannst du die ganzen Sachen anstecken und kannst dann einen Monitor teilen mit verschiedenen Sachen. Mhm. Mein Insight war dann quasi, es gibt nichts, wo du das einfach an deinen Laptop anschließen kannst und dann hast du ein Tool, was du öffnest und dann kannst du da deinen Shit reinschreiben und dann passiert es auf der anderen Seite als Tastatur.
Okay.
Und deswegen habe ich quasi angefangen, beziehungsweise ich habe es einfach gemacht, ich habe Zeug zusammengekauft, zusammengesteckt und dann habe ich mir meinen eigenen Soft-KVM-Switch gebaut.
Oh, okay.
Und das funktioniert quasi so, du hast aus China World kaufst du dir einen Video-Grabber, so ein, womit man zum Beispiel aus deinem VHS-Recorder oder sowas, wo dann hinten ein Composite rausfällt, ja, das gelbe Composite-Kabel, das kann der aufnehmen. So, das hilft jetzt noch nicht so richtig weit für quasi HDMI und solche Sachen, aber dafür gibt es wiederum eine andere Box, die macht HDMI zu AV.
Auf Composite.
Ja, die macht und dann sieht's super scheiße aus, ja.
Also, aber ist du dann siehst
runter,
genug. Ja.
Genau, das ist dann so hart runterskaliert auf 480p oder also halt auf 640x480 und es sieht so scheiße aus. Wenn du damit was Cooles machen willst, aber wenn du damit nur was debuggen willst, dann ist das gut genug, weil du hast dann eine Shell oder du hast dann irgendwie so ein Bone-Zeugs und du kannst dann eine Shell aufmachen und du kannst dann Zeug reintippen. Dafür bräuchtest du jetzt noch eine Tastatur, wenn du es quasi nur dieses eine Ding hast, ja. Mhm. Und dafür habe ich Folgendes gebaut. Ich habe ein so ein Mikrocontroller genommen, so ein sowas quasi so ein Arduino. Mhm. Nur in klein, also das ist quasi so groß, so eine
Art Mega mäßigen.
Genau. Also es ist ein Atmega 32U4, das heißt, der hat an der einen Seite echtes USB. Mhm. Das heißt, der kann auch USB Dinge tun. Der kann zum Beispiel zu einer Maus werden
oder der kann
zu einem Keyboard werden, genau. Mhm. Und ich habe den jetzt so programmiert, dass der über seriell, also er hat dann zwei andere Ports, wo du seriell reingeben kannst und dort, was er da nimmt, gibt er dann quasi 1:1 weiter an.
Was du seriell ihm gibst, gibt er sozusagen als USB-Keyboard weiter.
Genau, und damit du seriell noch auf der anderen Seite richtig benutzen kannst, dass dann auch wieder USB ist, habe ich einfach so einen super billigen USB-TTL genommen und den da oben quasi dran geflanscht einfach. Und die Firmware macht quasi nur das Mapping von was auch immer du dem über seriell gibst, weil du brauchst ja wieder ein eigenes Protokoll, weil das ja nicht, also du kannst ja nicht sagen, okay, drücke jetzt Control, sondern dann wird es zu einem quasi, also wird einfach nur ganz einfach gemappt. So.
Ja. Ja.
Und dann habe ich so ein Python, PyGame Fenster, wo man dann direkt reinschreiben kann, weil mit Pygame ist es so, dass dann auch alle Keystrokes gecaptured werden. Das heißt, wenn du Control drückst und Windows drückst, die Windows-Taste, dann wird das alles gecaptured, dann wird es umgesetzt in dieses, was das Serie spricht, wird dann den Mikrocontroller weitergegeben und der setzt es dann wieder um in Tastatur-Keystrokes. Und dann hast du auch so Up und Down und du kannst auch gedrückt halten und solche Sachen. Mhm. Und das funktioniert alles. Und wenn man dann das Programm quasi vor dem VLC Media Player, wo das AV-Bild reinkommt, davor hält, dann kann man da reinschreiben und du kannst wirklich sehen, quasi wenn du schreibst, dass dann was auf der anderen Seite passiert. Und es hat mein Problem gelöst, beziehungsweise das, was ich immer haben wollte. Und es ist halt verhältnismäßig günstig, also kommst da unter weiß nicht, vielleicht $25 für den ganzen Kram, mhm, den du brauchst. Das ist schon ziemlich
gut. Es ist halt ein bisschen, also dein Prototyp ist natürlich ein bisschen viel Kabel.
Ja,
Geschummel.
Genau. Ja, also
unten sehr aufwendig, das, dann zu transportieren
vielleicht. Genau, also der nächste Plan ist es jetzt einfach alles zusammen zu kleben, mhm, dass du dann an der einen Seite USB hast, was du in deinen Computer reinmachst, an der anderen Seite HDMI Einstecki und mhm, halt das USB, was dann die Tastatur wird für den anderen. Mhm. Und dann ist es auch schon fertig. Also unten ist wirklich alles, da ist dann auch ein VGA zu HDMI, dass du nämlich dieses VGA-Zeug, weil es gibt ja auch zum Beispiel diese ganzen HP ProLiant, keine Ahnung was, Computer, mhm, die haben zum Beispiel nur VGA.
Ja. Ja?
Und dann willst du das natürlich auch haben. Und dafür gibt es dann wieder eine andere Box, die das dann quasi zu HDMI macht. Und so kann man die Sachen wieder vereinen.
Einfach alle Adapter, die es gibt.
Genau, alle Adapter, und das funktioniert dann einfach. Und das ist eine coole Sache eigentlich.
Mhm.
Und genau, in der Mitte habe ich quasi dieses USB zu Tastatur-Ding, was ziemlich klein geworden ist, was eine coole Sache ist. Und oben ist quasi mal kurz gezeigt, wie das dann aussieht, auch mit dem Screen, also das ist dann dieser schwarze ja, Bildschirm, und das dann vor dem VLC, und das ist schon cool. Also ich find's cool.
Ja, ist ein cooles und Ding.
Vielleicht hilft es auch irgendwelchen anderen Leuten, weil das ist ja immer was.
Gerade für so einen Raspberry Pi zum Beispiel, ja, ist das eine super Sache.
Genau, ja, wenn man dann wieder keinen Monitor hat oder keinen Bock hat, ja, den zu holen, weil der 2,5 Meter weiter weg steht, ja, und dann brauchst du
ja
auch noch Strom.
Ja, oder, also, ich habe jetzt mittlerweile auch irgendwie halt einen alten Monitor, den ich immer rumstehen habe, und ich habe mir dann auch mal irgendwann so ein bei Amazon so ein günstiges, so ein Keyboard, so ein Anker-Keyboard geschossen, das halt einfach dann einen USB-Dongle auf der anderen Seite hat und das per Funk macht und
ja,
sozusagen das ist kein Bluetooth oder so, das heißt, ja, das Ding muss keinen Stack haben,
sondern
das, ja, das macht das irgendwie selber und ja, dann, der Rechner rafft gar nicht, dass da eine Funktastatur dran hängt.
Ja, das ist immer eine gute Sache.
Aber dann ist natürlich immer noch die Sache mit der Ausgabe eben das Problem, weil du musst natürlich, also kannst ja nicht blind irgendwie was eintippen.
Ja, also was man natürlich sich da auch überlegen kann, weil auf der einen Seite von dem Mikrocontroller nur serial ist, dann kann man da natürlich auch einfach irgendwie so ein, wie heißt das, so ein Funk 433 Megahertz halt anstecken.
Und das ist natürlich die Luftschnittstelle
super nicht secure, das ist auch super scheißegal dann an der Stelle.
Ja.
Quasi, und wenn man es secure machen will, muss man wieder denken.
Ja, du musst halt aufpassen, ne, weil am Ende baust du das irgendwie so Prototypen
und dann
wird das irgendwie vom BSI oder so eingesetzt.
Nein.
Vom BND oder so.
Ja, genau, das geht nicht natürlich. Genau, und es war ganz cool, das Projekt selber, weil es schnell ging, weil es schnell vorbei war quasi. Man hat was geschafft und man kann es benutzen. Das ist,
wie lange hast du so da verbracht dran, Abende?
Das längste, also das Einzige, was ja wirklich getan werden musste, war ja die Firmware schreiben, dass dieses von seriell zur Tastatur
umsetzt. Diese Übersetzung.
Und das war ein Abend. Und das war nicht mehr Zeit. Also du musst halt schauen, das Mapping von diesem Pi-Game-Shit-Ding zu seriell und dann das wieder zur Tastatur. Und das war selber ein Abend und der Rest ist halt dann quasi Debugging von anderen Projekten mit dem, was du gebaut hast.
Ja. Yeah,
yeah. Weil du hast ja gebaut for a reason quasi.
Ja. Yeah.
Und das war eine coole Sache auf jeden Fall. Und das ist, so sieht's halt auch aus. Es ist super zusammengehackt und es funktioniert. Das ist das Coolste.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Cooler Prototyp und
genau.
Ich meine, es hat ja auch einen gewissen Charme, wenn du das so lässt mit den Kabeln, weil dann kannst du notfalls wieder irgendwie so, warte, ich brauche ein Kabel von das und das. Ja, hier habe ich.
Kein Problem.
Habe ich alles in meiner
Box. Ja, also das untere Bild ist natürlich auch einfach all den Shit, den ich habe, zusammengesteckt. Und,
ja, alle Features full-fledged.
Man
ja, maximale also, Ausbaustufe.
Muss halt jetzt noch ein bisschen denken, wie das mit dem HDMI zu dem anderen HDMI geht, wenn man irgendwie was dabei hat oder so. Aber man kann das auf jeden Fall alles mit weniger Kabel zusammenstecken und das ist dann immer noch cool. Und ich würde es gut finden, wenn Chinesen das einfach jetzt bauen für mich.
Wenn die sozusagen sagen,
die werden sagen, nice, das ist schon die. Jetzt hör mal auf mit deinem rassistischen Shit hier.
Was? Ich habe Felix gesagt.
Ja. So, nee, also ich würde es cool finden, wenn das auch fertig wäre, dann hätte ich es nämlich auch gekauft. So, und so ist es nicht fertig und vielleicht baut es jemand. In cool und.
Integriert.
Integriert, genau. Weil diese Boxen, das ist natürlich auch ein bisschen komisch.
Na gut, die machen halt einfach ein Gehäuse außenrum und innen drin ist das dann genauso.
Wäre okay. Also, aber ich will es halt klein genug haben, dass ich es in meine Tasche packen will.
Das, nein.
Das ist wichtig für mich.
Ja, okay.
Coole Sache von meiner Seite auf jeden Fall. Also war für mich ein cooles Projekt auf jeden Fall.
Hm?
So, was haben wir als nächstes?
So, jetzt Lesefu. Also Themen haben wir jetzt durch. Cut.
Schön.
Jetzt gehen wir mal kurz was lesen, und zwar der Marc, der uns vielleicht jetzt noch hört, Der hat heute Morgen, heute Vormittag, glaube ich, irgendwie was auch vertwittert, das ich sehr schön fand zu lesen, weil es mich auch wieder inspiriert hat, an gewissen Stellen immer mal wieder sich sozusagen selber auch ein bisschen in Frage zu stellen. Es ist einfach nur eine kurze Auflistung von, okay, was machen gute Ingenieure, was sind Good Engineers und was sind Bad Engineers? So einfach nur so die typischen Dinge halt so aufgelistet. Also was ich sehr interessant finde, ist diese Aufstellung nachher mit a bad engineer can be the smartest person in the room. A good engineer rarely feels like the smartest person in the room. Mhm. Ich glaube, das ist was ganz viele, ja, ganz vielen Leuten, wenn sie den, sag ich mal, das Genaue daran verstanden haben, irgendwie die Augen öffnet. Es geht nicht darum, immer der Schlauste zu sein, sondern es geht, und vor allem nicht nach außen als der Schlauste zu wirken, sondern es geht viel mehr darum, sich auch bewusst zu sein, was man nicht kann und was man nicht weiß und was nur Annahmen sind. Also kann man sich mal kurz durchlesen, geht ganz schnell, da oben steht auch One Minute Read. Und dann
muss auch ganz schön schnell reden, lesen.
Also ja,
ist natürlich halt gelogen. Du wirst natürlich wieder im Internet
angelogen. Diese Algorithmen da immer, ja. Wahrscheinlich das One Minute Read, das braucht eine Minute zu lesen.
ja. Aber schön, auf jeden Fall.
Gut. Ansonsten noch Zach Holman, der ja bei GitHub arbeitet, hat mal wiederum einen Blogpost geschrieben, wie bei GitHub Blogposts geschrieben werden. schön. Ähnlich so wie er schon in der Einleitung dann sagt, so how we use GitHub to build GitHub. Also im Wesentlichen geht's halt bei dem, was er sagt, drum, okay, bei uns bei GitHub ist es so, wenn jemand ein Feature gebaut hat, dann ist er auch dafür verantwortlich. Also nicht nur, also es ist sowohl sozusagen ihm gebührt die Ehre als auch die Verantwortung, darüber auch einen Blogpost zu schreiben.
Okay, alles klar.
Was halt auch so einfach so sozusagen Appreciation ist für das, dass sie es gemacht haben. Und auch so ein bisschen, sie haben da dann natürlich, ich meine, sie wären keine Software Engineers bei der Firma, wenn sie nicht dann irgendwie Continuous Integration auf ihre Blogposts fahren würden. Also, dass sie da so halt so eine Art Linter drüber laufen lassen, ja, dann sie irgendwie checkt, dass irgendwie Images eine gewisse Größe maximal haben und dass da Alt-Tags und so dran sind, was sehr gut ist, das Alt-Tags zu checken.
Alt-Tags sind gut.
Ja, also einfach aus Accessibility-Gründen unter anderem auch.
Oder wenn du keinen Bock hast auf Bilder.
Genau. Dann, was ich sehr interessant fand, war auch so gerade so zwei, am Ende noch so keine Emoji, weil das gerne mal ein bisschen dem Ganzen zu sehr casual sozusagen mitgibt.
Ja.
Ja, also man ist, wenn man selber, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich persönlich, ich verwende Emoji die ganze Zeit. Das hilft mir in der persönlichen Kommunikation relativ schnell, jemandem anderen meine Meinung oder meinen Gefühlszustand gerade zu was auszudrücken, speziell wenn ich was sage, was vielleicht sonst doppeldeutig klingt.
Ja.
Ja, also wenn ich was sage, was irgendwie total käsig klingt, ich aber ein Zwinker-Smiley dahinter setze, dann
Smiley.
Ist ja klar.
Oh.
So. Und aber in so einem Blogpost macht es natürlich, hat es nicht so viel verloren. Das ist da schon ein bisschen ernsthafter. Vor allem auch vor dem Hintergrund, das steht da ja länger.
Ja.
Na, das kommt jetzt auf das Zweite noch, was ich auch schon in journalistischen Ergüssen der letzten Zeit immer wieder bemerkt habe. Man schreibt halt nicht mehr Today oder so, weil Today ist recht schnell rum.
Ja,
Today ist in 24 Stunden yesterday.
Oh,
yeah, so schlau bin ich, ja. Und ich finde es da irgendwie ganz, ganz interessant. Aber es wirkt trotzdem, wenn man relativ nah am Zahn der Zeit ist, so ein bisschen, wirkt es immer ein bisschen komisch, wenn man sozusagen, du liest das jetzt gerade, er hat das vor 5 Minuten rausgebracht und er schreibt so im Stile von damals am 28. Januar 2015 haben wir. Und denkst du, das ist jetzt eine Stunde her, dass du einen Artikel gepostet hast oder so.
Vielleicht hat er ja schon eine Woche vorher geschrieben.
Eine Woche vorher geschrieben, dass sie das damals schon gemacht hat.
Ja, genau. Oh yes.
So. Ja, und auch einfach, wie sie daran collaboraten. Also sie machen halt im Wesentlichen dann einen Pull-Request auf mit ihrem Blogpost.
Ja, das ist okay. Und, das kann man, also das kann ich mir auf jeden Fall
echt
vorstellen.
Echt witzige Herangehensweise daran. Ja. So, also GitHub Blogposts. Cooles Thema.
So, ich habe auch noch ein Lesefu, und zwar nennt er sich Super Resolution from a Single Image.
Super.
Genau, und es ist eine Webseite, die darüber handelt, was für verschiedene Arten von Upscaling von Bildern es gibt und wie die sich zueinander verhalten und wie die dann aussehen. Und das ist eine coole Sache, weil wenn du dann so ein Paper liest, dann denkst du so, okay, es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, sieht besser aus und hat irgendwie mehr Glätte oder so ein Quatsch, kann man sich nicht wirklich was drunter vorstellen. Aber hier auf dieser Webseite hast du quasi Bilder, wie sie klein aussehen und dann hast du rechts daneben hast du verschiedene Button.
So nächster Nachbar, bikubisch.
Genau, und dann irgendwelche anderen
richtig
Sachen.
Richtig coole Vergrößerungsalgorithmen da.
Genau, und dann
wenn man sich
fatal, genau. Und wenn man sich die dann anschaut, dann denkt man so, fuck, wenn das dieses kleine Bild ist, dann braucht man vielleicht gar nicht so große Bilder mehr. Wenn das schon quasi, nachdem das wieder hochgerechnet ist, durch Magic-Algorithmen, die sie hier vorstellen, sie stellen auch ihren eigenen Algorithmus vor, der super viel mehr Hardcore ist. Ist auf jeden Fall cool, sich mal durchzuklicken, mal anzuschauen, was es gerade für Algorithmen gibt und wie die sich verhalten und was es überhaupt bedeutet eigentlich.
Ja, ich meine, man kommt da halt schnell in so eine Art philosophische Diskussion rein, weil schön, wenn der Algorithmus da gut ist, ja, und wenn er das hinkriegt, dass ich aus einem so kleinen Bild, wenn ich das vergrößere, da jetzt irgendwie jetzt kaum mehr einen Unterschied merke.
Ja.
Aber es ist ja das eine, ob ich jetzt das vergrößerte Bild so sehe und kaum einen Unterschied merke oder ob ich wirklich mich an dem Unterschied interessiere. Also,
ja.
Sagen wir, die Extremform wäre davon sozusagen Beweisführung bei irgendwas zu machen, sehr das klassische Let's Enhance.
Ja, ja, das ist ja, genau das, was ich mir
auch gedacht
habe.
Dass man halt Dinge dazufügt, die vielleicht gar nicht da waren.
Ja.
Ja, also jeder, der sich mit Fotografie, im Speziellen eben Digitalfotografie auseinandergesetzt hat, weiß genau, dass eben Digitalzoom Schwachsinn ist. Ja. Weil die Informationen, die nicht da sind, jetzt halt irgendwie versucht werden zu interpolieren.
Genau.
Das trifft mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu, dass das so auch war. Ja, also dass diese Kante von da nach da ging, die da sonst gar nicht zu sehen wäre.
Ja.
Aber es hat keine beweismäßige Grundlage.
Ja, klar. Aber speziell jetzt, wenn du auf einer Webseite einfach nur kleine Bilder hast und dann rechnest du die einfach hoch mit Magic und es sieht gut aus, weil das ist ja meistens, was du haben willst. Ja, du willst nur, dass es nicht scheiße aussieht, ja. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn das auch in andere Sachen quasi einfließen würden.
Ich finde das interessant vor dem Hintergrund, dass sie hier in vielen, vielen Beispielen so bis zu, also drei- oder vierfache Vergrößerung drin haben.
Ja.
Und da wirklich sehr gute Ergebnisse erzielen.
Ja.
Und ich finde das vor dem folgenden Hintergrund interessant, wenn ich eben zum Beispiel eine App habe und ich habe gewisses Quellmaterial nur eben in der Auflösung vorliegen, ja. Muss jetzt aber Add3X unterstützen.
Ja, das heißt, was ist das? Die
das Dreifache.
Ach so,
die dreifache Magnification.
Ja, so. Okay, ja.
Und ich würde das jetzt mit Nearest Neighbor interpolieren, dann sieht das natürlich käsig aus. Das heißt, ich nutze, wenn ich jetzt so ein Ultra HD Retina, was weiß ich, Display habe, ich nutze das ja gar nicht aus.
Ja.
Wenn also dieser geile Algorithmus von denen so schnell ist, also wäre, das weiß ich nicht, dessen Komplexität oder dessen...
Man kann es ja auch irgendwie vorbereiten.
Genau, das kann man entweder eben vorbereiten. Also man kann damit in so einem Falle zum Beispiel für sowas alte Daten nochmal sehr gut aufbereiten.
Ja.
Also wenn man kann sich die Beispiele hier gerne mal angucken, die erzielen da echt super Ergebnisse für gerade den Bereich so bis drei- bis vierfache Vergrößerung.
Ja.
Was eben gerade so in meinem Arbeitsumfeld durchaus gängige Vergrößerungsstufe eben ist.
Ja. Also ich finde es auf jeden Fall cool. Wenn man da mehr zu wissen will, muss man wahrscheinlich das Paper lesen. Oder man findet einfach den Algorithmus in fertig als Library.
Genau.
Die zwei Möglichkeiten gibt es quasi.
Ja.
Sehr schön.
Machen die das nicht da direkt in JavaScript, wenn ich auf den Button hier
drücke? Ich glaube nicht. Wir können ja mal kurz hier raufschauen.
Nein.
Inspect Element.
Ja. Yeah. Mit deinem Chromium.
Auto Image. Nee, ich glaube, die laden das andere Bild nach.
Ja. Natürlich.
Ja. Ja, gut.
Okay.
Jetzt müssen wir noch ein bisschen weinen oder du musst weinen.
Also das erste ist nicht von mir.
Na gut, dann können wir da nicht drüber
dann
weinen.
Dann springen wir einfach drüber weg.
Du benutzt auch schon GPG mit Thunderbird, ja.
Genau. Okay. ich arbeite gerade, so viel kann ich auf jeden Fall sagen, irgendwie daran, also ich mache gerade ein Plugin für IntelliJ.
Mhm.
Ich bin gerade mit der Thematik irgendwie befasst. Und hab mich da jetzt einfach in den letzten Wochen mal eben da mit Plugin-Development auseinandergesetzt und es ist einfach pain in the ass. Das ist einfach schlimm. Also ich liebe diese IntelliJ, also diese ganze gesamte IDE. Ich finde die total toll. Xcode auf dem Mac für iOS-Entwicklung habe ich bevorzuge ich aus anderen Gründen, aber bestimmt nicht deswegen, weil ich die Idee toller finde.
Ja, okay.
So, aber für Java-Entwicklung oder ähnliches finde ich halt, auch für Ruby-Entwicklung finde ich halt die Idee ist von denen super, super awesome. Das ja. Problem ist dann, die haben so eine Plugin-Architektur innen drin und die ist einfach nur mega hässlich. Also die Architektur an sich vielleicht nicht mal, aber die Doku. Die Doku, das ist einfach nur peinlich, was die da abliefern. Oh. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe vorher auch auf Twitter ein bisschen dazu upgeraged und habe dann auch gleich mal Kontakt mit den paar Entwicklern da gehabt. Und
die sagen so, ja, stimmt.
Ja, ein Stück weit schon, ja. Oh, also die wollten dann natürlich erstmal konstruktive Kritik von mir haben. Und das habe ich ihnen auch gerne dann irgendwie ein paar Dinge genannt, die einfach nur echt böse sind.
Einer hat direkt Seppuku begangen, ne?
Nee, das sind Tschechen, die machen das nicht.
Die machen was anderes. Die haben dann erstmal Wodka rausgeholt, die quasi nicht.
Du mit deinen rassistischen Bildern.
Rassistische Bilder, niemals.
Einfach mal nur den einen Link sich angucken und ja, das ist die Hauptseite, die einem, egal wo man sich dann mit IntelliJ Plugin Development auseinandersetzen will, wird einem immer diese eine, so eine Confluence Jira-Seite aktualisiert im Dezember letzten Jahres. Okay, das ist gar nicht so lange her. Aber trotzdem, irgendwie, und es ist einfach nur so eine Liste von ein paar Links, irgendwie zusammengeschmissen und wenn man auch auf die einzelnen Links dann geht, also da gibt es ein paar totale Favorites von mir, so dass zum Beispiel das Virtual File System, sie haben so irgendein Virtual File System, ich habe noch nicht genau gerafft, wofür sie das überhaupt brauchen, das erklären sie einem auch nirgendwo.
Nee, das brauchst du halt.
Aber du hast halt irgendwie so ein File System, dass du halt virtuell auf Files zugreifen kannst, whatever. Und dann haben sie halt einfach mal nur so, das hat eher was von irgendeinem Paper diese Abhandlung geschrieben haben, wie du da synchron und asynchron drauf zugreifen kannst.
Und auch einfach ab und zu irgendwelche Blogs verlinkt und so ein Quatsch hier.
Und dann halt auch einfach irgendwie uralt Versionen von IntelliJ Idea 9. Hm. Ja, und
was sind sie jetzt gerade?
Nee, 14.
Oh. Und die machen jedes Jahr eins?
So etwa, ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Oh. Ganz banale Dinge wie, sie haben da eine API, also sie haben ja eine Plugin-API, also Java-Code im Wesentlichen, Java-Doc-API.
Ja.
So, und sie sind unfähig, diese Java-Doc-API zu hosten, sondern sie sagen, ja, da musst du dir den Quellcode von der IntelliJ Community Edition auschecken und dann kannst du dir den selber bauen lassen. Sag mal, wo bin ich denn hier? Also das kann man doch, also selbst Oracle kriegt das hin, ja, die JDK-APIs zu hosten, ne? Und
die haben da nicht
Dinge.
Mehr auf den Blog gepasst
und,
einfach.
Auf diesen, auf dann gibt es so ein PSI-Cookbook. Also PSI ist, sie erzeugen dir von jedem intern so eine Art, das ist wie so ein Abstract Syntax Tree mit Sugar noch dazu. Und dann hast du halt so ein Cookbook, wo du so Beispiele finden sollst, was du da machst. Und da haben sie im Wesentlichen einfach nur so, okay, zum Beispiel, how do I find a file if I know its name but I don't know the path? Also wie finde ich das in meinem Projekt, ein File? Und dann schreiben sie drunter einfach nur filename-index.getFilesByName. Ja. Das ist korrekt, das ist eine korrekte Information. Das ist die Klasse, das ist die Methode. Aber nicht die drei Parameter, die ich dann übergeben muss.
Nee, du machst das halt und das ist fertig.
Zwei von den drei Parametern sind sogar noch einigermaßen erschließbar, nur der dritte ist dann irgend so ein Global Search Scope, den man irgendwie überschreiben muss, wo du einfach dann, und dann weißt du einfach gar nicht, was muss ich da reintun? Ja. Was ist das? Was tut das? Und so ist einfach das gesamte Ding und es ist auch ganz viel outdated an der ganzen Geschichte. Und
ich glaube, sie wollen einfach nicht, dass jemand Plugins dafür schreibt.
Ich glaube schon, dass sie das wollen, weil das ist jetzt das andere, da muss ich sie wiederum sehr loben dafür. Sie zwingen einen ja geradezu, dann in so ein Developer-Forum zu gehen, von denen. Und da hast du halt echt innerhalb von einer halben Stunde eine Antwort.
Oh Mann,
also ich habe da jetzt schon ein paar echt totale Noobie-Fragen dann irgendwie reingeschrieben, weil ich halt einfach in der Doku nirgendwo eine Antwort drauf finde.
Yeah.
Und dann haben sie da einen Typen, der halt einfach die ganze Zeit, danke Dimitri, der die ganze Zeit einem da nur Fragen beantwortet.
Heißt der zufällig
Dimitri Jemerov.
Jemerov?
Ja.
Ja, das ist nämlich der auch das letzte Mal das Wiki bearbeitet hat.
Quasi. Ja, genau.
Das heißt,
ja,
der weiß alle
der Einzige,
Dinge.
Der da irgendwie alles macht. Und der hat dann auch mal so ein Live-Coding-Plugin-from-Scratch-Webinar gemacht, wo er auch irgendwie so Plugin codet. Und das ist auch der mega evil Huxor irgendwie, aber
kann alle Dinge einfach.
Also das ist
alles
ja auch
in seinem
cool.
Brain drin.
Aber ich würde halt lieber doch gerne einfach eine Doku, irgendwie eine sinnvoll strukturierte Dokumentation lesen, als dann jedes Mal mir dumm vorzukommen und in ein Forum gehen zu müssen, um innerhalb dann von 5 Minuten
ein Barbar
eine Antwort zu
einfach,
kriegen.
Ja.
It's like an animal, ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wird bestimmt spaßig. Aber die haben zumindest in ihrer Reaktion auf meinen kleinen Rant dann vorher, haben sie zumindest so reagiert, also, ja. Dass wir anscheinend sie sind sich dessen bewusst und da arbeitet man dran.
Oh, finde ich gut. Das finde ich auch gut, auf jeden Fall.
Also sind auf jeden Fall coole Jungs.
Ist ja schon perfekt.
So, du hast nichts zu weinen?
Ich habe nichts zu weinen.
Das ist super, weil ist viel schöner eigentlich so.
Ja.
Wenn man nichts zu
weniger,
weinen
hat. Weniger Hass, mehr gute
mehr Dinge. Liebe.
Mehr Liebe, genau.
Oh, mehr Liebe. Pix. Weil Pix sind so, Liebe.
Genau, mein Hass ist das Wetter, es zackt einfach. Winter,
ja.
Winter ist jetzt genug. Ja. Wir hatten schon.
Nee, fängt jetzt erst richtig
oh,
an.
Oh, shit. Machen wir weiter.
Ja,
genau. So, Top Gear Series 22 Trailer.
Ja.
Lego Movie?
Genau, also ich bin bekennender Petrolhead und Top Gear Fan. Und Top Gear hat jetzt eine neue Staffel raus, also fängt jetzt gerade eine neue Staffel an, Series 22.
Okay. Und das ist Top Gear?
Was?
Ja, weiß ich nicht.
Was ist Top Gear? Oder
ja, was das, nee, was ist Lego, meinte ich.
Naja, also genau, also die haben dann halt einen Trailer gemacht und der ist halt im Stile von hier The Lego Movie.
Okay.
Also sie haben halt sich, also den Jeremy Clarkson, den James May und den Richard Hammond und das gesamte Studio und alles haben sie halt sozusagen in 3D-Lego nachgebaut. Jetzt nicht mit den Production Values, die der Lego-Movie auch hatte, aber es ist schon ziemlich witzig gemacht und eben für alle, die sozusagen beides kennen, natürlich ein cooler Fan-Favorite.
So schön.
Und
voll gut.
So, und zu guter Letzt haben die Freunde vom Norddeutschen Rundfunk, vom NDR, von Extra 3
Extra 3 finde ich ja super.
Awesome. Haben mal wieder was rausgebracht.
Fanatica. Und
die Fanatica 2015. Das ist einfach nur eine so gute Satire auf alles, was da draußen gerade irgendwie abgeht.
Die fanatischen Vier.
Also ich bin ja irgendwie politisch irgendwie so halb interessiert an dem ganzen Geschehen, was da abgeht. Und ich finde es einfach nur lustig, wie die das aufgreifen.
So lustig. Der Radikalender. Echt schön.
Ja.
Manchmal ist es, manchmal überlegt man sich, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich Rundfunkgebühren bezahle, wenn da sowas Lustiges
ist. Wenn sowas dabei rauskommt, zahle ich sehr gerne Rundfunkgebühren.
Muss nur noch quasi viel mehr von diesen
lustigen Sachen. Nur noch sowas.
Ja, nur noch sowas und diesen ganzen
und Tagesschau zwischen rein. Für genau, ein bisschen Realität und dann Tagesschau.
Ja, Tagesschau ist okay. Ja. Kann man sich
auf jeden Also der Postillon könnte ja zum Beispiel auch, ne?
Ja.
Der Postillon läuft ja auch im Dreisat.
Echt?
Ja, die Postillon 24
Nachrichten. Postillon 24, ja.
Kommen ja auch mittlerweile im Öffentlich-Rechtlichen, was ich eine super Sache finde.
Sonneborn ist auch im ZDF, glaube ich.
Ja, Martin Sonneborn ist ja einer der Teilnehmer in dieser Heute-Show.
Genau.
Unter anderem.
Und der hat auch eine eigene Sendung.
Hat auch eine eigene Sendung.
Ja.
Naja, okay.
Ich such's mal aus.
Ja. Genau.
Aber ist ja schön. Also das
ja,
ist auf jeden Fall lustig.
Genau. Man kann der aktuellen Situation, glaube ich, auch nur noch mit Satire begegnen.
Ja, das geht nicht mehr anders einfach. Es ist vorbei. Es ist einfach alles so absurd geworden.
Genau. Und ansonsten können wir eigentlich damit auch irgendwie nur schließen.
Ja. Voll gut. Ich lese gerade, ich habe gerade nach Sonneborn ZDF gesucht und dann die erste News ist, Sonneborn darf im ZDF nicht mehr auf Sendung gehen. Schön. Sonneborn rettet die Welt, hieß es.
Dann halt bei ZDF Neo. ja.
Ja gut, so.
Genau, weil also es gibt eigentlich für mich gerade nur zwei Optionen, mit dem Ganzen umzugehen. Mehr Liebe oder mehr Satire.
Ja. Weniger Hass.
Weniger Hass.
Weniger Hass.
So dieser politische Aufruf.
Genau. Wollen wir noch irgendwas?
Nö.
Okay.
Ich nicht.
Alles klar, dann ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.